redet, ist nicht tot.
Martin Delius, geboren 1984 in Halle an der Saale, das ist in Sachsen-Anhalt. Bist du Sachsen-Anhaltiner?
Nee, ich bin Berliner.
Aber aufgewachsen bist du auch nicht in Berlin, ne?
Nee, aber auch nicht in Sachsen-Anhalt. Was? Jetzt wird's kompliziert.
Ich weiß ja, dass du in Brandenburg aufgewachsen
genau.
bist.
Genau, ein halbes Jahr habe ich in Halle gelebt.
Das zählt nicht, ja. Das ist ungefähr so, ja, nee.
Da waren halt die Fenster immer so rußgeschwärzt, so die Saale schwarz zu dem Zeitpunkt. Und deswegen haben sich meine Eltern gedacht, na, es ist vielleicht nicht so der richtige Ort, um ein Kind aufzuziehen, das dann schon unter Pseudokrupp gelitten hat.
Und dann seid ihr nach Brandenburg aufs Dorf?
Ja, Spreewald. Saubere Luft. Da, wo andere Urlaub machen, wohnen können. Das ist auch immer noch so.
Und seit wann bist du in Berlin?
Weiß ich gar nicht. 2003 oder 2004.
Was macht dich dann zum Berliner? Nur, dass du hier wohnst?
Das ist ganz einfach. Das hat mir mal ein so Berliner in dritter oder vierter Generation gesagt. Eigentlich bist du Berliner, wenn du dir in jeder anderen deutschen Stadt verarscht vorkommst, wenn du aus dem Zug aussteigst.
Ja, ich überlege gerade. Ich war kürzlich in Frankfurt.
Ja, das ist doch ein schönes Beispiel.
Ja, wobei, wenn ich da die Hochhäuser sehe, wenn ich aus dem Bahnhof komme, denke ich immer,
Platz. Ist vom Bahnhof gibt es genau einen Winkel, wo das wie eine Skyline aussieht.
Das stimmt.
Eine Querstraße weiter, stehen die so weit auseinander, dass du denkst, okay, Zahnlücken.
Zahnlücken und Sexshop dazwischen.
Ja, genau. Toll.
Wo bist du Politiker geworden oder wo bist du politisiert worden? Erst in Berlin?
In Brandenburg. Ja, bei der Frage, ob wir weiter an einer Bushaltestelle stehen sollen als Jugendliche unseres 430 Einwohner-Dorfes oder einen eigenen Jugendclub bekommen, den ich mir auf die Fahnen schreiben kann mit zarten 14 Jahren.
Wer hat dich denn gefragt, ob du weiter an der Bushaltestelle stehst oder hast du dich da selber gefragt?
Nee, wir sollten da weg.
Also ihr habt da rumgelungert, also, Dosenbier, was man so macht,
genau,
ne? Hakenkreuze überall hingeschmiert.
Kippenrauchen und so, genau. Hm? Und dann war das unangenehm. War ja auch kalt irgendwann. Und dann hat die Dorfgemeinschaft sich immer mal wieder geäußert. Man hört das ja dann.
Spricht sich rum.
So, steht der DS mit seinen Leuten und die anderen da. Und er sagt, ja, Jugendclub, ne? Was denn du?
Der Delius mit seinen Leuten, heißt du, warst da der Anführer?
Nein, ich war ja bis immer schuld.
Warum?
Weil ich die Klappe aufgerissen habe. Es ist halt immer diejenigen, die dann hinterher nicht, wenn irgendwie Mist passiert ist, nicht abgetaucht sind, sondern möglicherweise aufgeräumt haben oder sich entschuldigt haben. Das waren ja dann immer diejenigen, die schuld waren.
Wie kommt man dann auf die Idee, einen Jugendclub zu machen? Also es ist ja jetzt auch nicht so naheliegend, oder?
Findest du nicht?
Nee.
So Dach über den Kopf und...
Vielleicht, weil ich aus dem Westen komme, da ist dieses Konzept gar nicht so weit verbreitet gewesen.
Nee, ihr wart alle zu Hause, ne?
Wir waren entweder auf dem Spielplatz, also bei uns war es ein Spielplatz.
Spielplätze hatten wir ja nicht, brauchten wir auch nicht, weil war ja alles grün und Wald und Bäume.
Nee, bei uns auch, aber es gab halt diese angelegten Spielplätze auch und da konnte man halt super rumjungern, weil man auf irgendwas rumsitzen konnte.
Genau.
Oder halt zu Hause.
Ja. Der einzige Spielplatz, den wir da hatten zu der Zeit, war im örtlichen Kindergarten und da einzubrechen ist halt auch...
Das ist jetzt später, nicht so das später nachhaltige Modell. Mit den Mofas haben wir dann auf dem Grundschulschulhof rumgelungert.
Ja, sowas, genau. Oder auf unsere alte Schule. Das war mal damals eine EOS, erweiterte Oberschule in der DDR. Auch so riesiges Einzugsgebiet in Südbrandenburg, Spreewald, wo ja alles dörflich ist. Und die hatte...
Das heißt, du warst Fahrschüler.
Das dann später sowieso, in der Grundschule nicht. In der Grundschule, die war dann zufällig in meinem Dorf, war dann eine Gesamtschule erst nach der Wende, die Schule und mit Grundschule angeschlossen. Die war bei mir auf dem Dorf und später dann halt 40 Kilometer fahren. Aber die Schule selbst war ein riesiges Gelände, schön so Betonbau, Plattenbau mit Sporthalle, Sportplatz, Schulgarten und einem eigenen Heizungshaus. Mit einem riesigen Schornstein, den man dann als Jugendlicher immer trunkenerweise bestiegen hat. Das war sehr schön.
Ja, für sowas war ich immer zu feig.
Sonnenaufgang gucken und so.
Was ist am Jugendclub politisch?
Na, wie man dazu kommt. Also erstmal ist halt, alle wollen, dass du nicht mehr das machst, was du machst als Jugendlicher. So nämlich irgendwo rumlungern und Leute anpöbeln, wo das eigentlich nicht gemacht haben, das sind ja nicht so Punker, sondern
ich wollte gerade sagen, das kannst du in so 500 Seelen
sein.
500 Seelendorf kannst du nicht Leute anpöbeln. Ja,
also wir wollten nicht zu Hause sein und wir waren noch nicht alt genug, um irgendwie durch die Gegend zu fahren und in anderen Jugendclubs abzuhängen. So und dann brauchst du halt eine Liegenschaft, eine Fläche, einen Raum, irgendwas, das man herrichten kann und ein paar Puseratze von der Gemeinde, die dann vielleicht mal malert oder die Farbe zumindest bezahlt. Und naja, politisch auch deshalb, weil andere Dörfer zu dem Zeitpunkt, die Nachbardörfer, alle einen Jugendclub hatten. Mhm. Ne? Also da darf ja dann das Dorf, aus dem du kommst, auch nicht hinten anstehen eigentlich. Und politisch auch, weil es, als es dann um die Frage, wo geht, am Ende eigentlich nur noch der Raum direkt neben dem Friedhof, dem örtlichen, übrig blieb. So ein ehemaliger Wirtschaftsraum einer Schule, die da schon nicht mehr bewirtschaftet wurde, die direkt am Friedhof war, an der Kirche. Und dann natürlich die Frage war, naja, wir können da jetzt da die Jugendlichen nicht neben den Toten, die machen ja Musik und das ist ja...
Das könnte die Toten wecken.
Ja, sowas in der Art. Nee, aber am Ende hat das auch super geklappt, also es hat eine Weile gedauert, aber das hat dann funktioniert. Der Moment, wo ich dann gemerkt habe, okay, vielleicht liegt dir das auch eher als den anderen, die da mitgemacht haben, das habe ich ja nicht nur alleine gemacht, da haben dann irgendwie die Jugendlichen mit ihren Eltern geredet, wo dann einige auch Gemeinderäte waren und so, können wir nicht und haben wir nicht und wollen wir nicht. Aber als es dann um die in der Gemeinderatssitzung darum ging, unser Vorhaben und Anliegen dann auch wirklich mal vorzutragen, saßen wir dann irgendwie zu zwölft in dieser in so einer kleinen Stube im Hinterzimmer der örtlichen Kneipe, da wo der Gemeinderat getagt hat. Alle hatten so, die Erwachsenen hatten alle so ein Bier auf dem Tisch, ne? Rauchten da drinnen auch schön ein und zwei und drei. Und wir saßen dann da so ein Dutzend und dann Gemeindevorsteher, na, jetzt sagt mal hier, was wollt ihr denn jetzt? Und alle guckten sich so an und keiner traute sich, was zu sagen. Und dann habe ich mir halt gedacht, na gut, wenn jetzt hier keiner was sagt, dann sage ich jetzt halt was. Und dann habe ich halt was gesagt. Und dann, nachdem ich fertig war, dachte ich so, jetzt kommen sicherlich irgendwie die Alten und sagen, geht alles nicht, weil haben wir nicht und brauchen wir nicht. Und dann meinen so, nö, das war jetzt ja, das können wir auch verstehen, dann müssen wir uns darum jetzt mal kümmern. Und dann ist das auch passiert.
Dann hast du deinen Jugendclub gehabt, da hättest du dann natürlich auch unpolitisch wieder werden können, ne? Weil du hast ja gekriegt, was du wolltest. Warum bist du politisch geblieben?
Weil Dinge, die in Bewegung sind, tendieren dazu, weiter in Bewegung zu bleiben.
Was hast du denn damit bewegt mit diesem Jugendclub? Dich selbst?
Nee, ich war bewegt.
Du warst bewegt.
Der bewegte Mann.
Wie ging es denn dann weiter? Also wo hast du dich denn dann hinbewegt? Also du hast gesehen, es funktioniert. Wenn ich das Maul aufmache, funktioniert was?
Eigentlich gar nicht so sehr. Also ich meine, ich war halt mit den entsprechenden Leuten unterwegs, die das irgendwie doof fanden, sich die Haare abzurasieren, Bomberjacken zu tragen, viel zu enge Jeans und zu hohe Schuhe. Mhm. Und war dann halt irgendwie bei Skatern und Hip-Hopern und so in der interdörflichen Gemeinschaft unterwegs. Naja, und da blieb einem in Südbrandenburg, wie auch überall anders in Brandenburg und wahrscheinlich in Ostdeutschland, in ländlichen Regionen, nichts anderes übrig, als irgendwie auch politisch zu sein, weil man hat ja sich Angriffen ausgesetzt gesehen von den Jugendlichen, die sich gerne die Haare abrasieren und Bomberjacken tragen, zu enge Hosen und zu hohe Schuhe.
Das heißt, ihr habt ständig von den Faschos aufs Maul gekriegt?
Ja, eher am umgekehrt, aber das aber es blieb nicht aus, ja, es blieb ja nicht aus. Und dann, wenn du in der Nähe von Halbe wohnst, dann merkst du auch, dass du einmal im Jahr spätestens mal nach Halbe fahren solltest, zum, wer das nicht kennt, Kriegsgräberfriedhof, die letzte große Kesselschlacht um Berlin. Das ist ja so ein gern gesehener Aufmarschplatz der ostdeutschen Neonazi-Szene und der NPD. Da sind natürlich bei uns aus der Umgebung immer alle hin, so von den Rechten. Und natürlich sind auch die wesentlichen, oder die Nicht-Rechten, Linke haben wir da ja noch nicht gesagt, auch hin, um dagegen was zu tun. Ja, das ist dann halt, das ist sehr spannend. Das ist ungefähr, das muss man sich vorstellen, wie Gorleben auf einem Munitionsfriedhof.
Ja.
Weil du besetzt da ein Waldstück, lieferst dir, wie auch in Gorleben, mit der Polizei, dann aber auch mit den Nazis so Treibjagden durch den Wald, musst aber aufpassen, wo du hintrittst, weil da halt nicht nur Munition, sondern auch nur alte Bomben und Gewehre liegen.
Ist da mal was passiert?
Nicht, dass ich wüsste.
Vielleicht ist es auch nur eine Legende mit den alten Bomben.
Nee, die kann man, da kann man hingehen und die ausgraben. Also mit genügend Zeit ist es wie Pilze suchen. Der ganze Wald liegt voller Waffen immer noch. Also die sind inzwischen natürlich nicht mehr die schönsten
unbedingt da. Benutzbar.
Ja, aber das mal jetzt seit Jahrzehnten, da gehen auch so Nostalgiker gerne hin immer noch. Und so ein großer Kessel gewesen, also einige Quadratmeter, Hektar.
Und dann bist du vermutlich zum Studieren nach Berlin?
Richtig. Nachdem ich meinen Zivildienst gemacht habe.
Natürlich brav.
Ja, die wollten mich nicht. Eigentlich wäre ich auch gerne zur Marine oder zur Luftwaffe gegangen, aber da wollten sie mich irgendwie nicht. Die wollten mich ins Heer stecken und da hatte ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich noch schnell so einen Brief geschrieben, wo ich dann begründet habe in, weiß ich nicht, 3 Seiten, warum ich den Dienst an der Waffe scheiße finde. Und
das. Wie hast du es begründet? Religiös oder moralisch?
Nein, so humanistisch. Im Wesentlichen religiös kann ich mir nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ich glaube, ich habe als irgendwas. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Internet. Dann habe ich mir wahrscheinlich irgendwelche Textstücke aus dem Internet gezogen.
Verweigerung Omat.
Ja. Kommt ja vielleicht auch wieder.
Der Verweigerungs-Omat?
Naja, also der wird ja dann kommen, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt wird.
Gehst du davon aus, dass sie wieder eingeführt wird?
Große Debatte gerade. Also sehr im Hintergrund, aber scheint sich zu halten. Das erste Mal habe ich davon vor einem halben Jahr gehört und es plätschert immer mal wieder so durch. Das scheint sich als politisches Spielfeld zu halten.
Aber wie will man die jetzt noch begründen?
Hat nicht funktioniert mit der Berufsarmee.
Ja, aber mit der Wehrpflicht funktioniert es ja genauso schlecht. Obwohl,
mehr Material.
Mehr Material und der ein oder andere wird dann vielleicht doch angefixt und bleibt da. Ne?
Außerdem.
Und wir haben dann wieder Zivis. Das ist toll für, wenn wir alt sind, weil ich hatte mich eigentlich immer darauf gefreut, Zivis schlecht zu behandeln.
Ja, Bundesfreiwilligendienst ist auch doof, genau, damit kann auch alle drüber, alles doof. Also ja, dann kann man es auch zurückdrehen.
Warst du als Student auch irgendwie politisch engagiert oder hast du einfach nur studiert?
Ich habe nebenbei auch ein bisschen studiert, ja.
Was hast denn du gemacht?
Na, ich bin
im AStA gesessen.
In jedem Gremium, außer dem AStA, in jedem Gremium der akademischen und studentischen Selbstverwaltung gewesen an der TU Berlin.
Warum?
Über 7 Jahre lang. Weil das dazugehört. Und weil da die coolen Kids saßen, meiner Meinung nach.
Wozu gehört das? Also ich gehe doch auf die Universität, um meinen Abschluss zu machen, um danach eine Karriere, wie auch immer die aussieht, zu machen.
Warum das gehört das dazu? Ihr jungen Leute heutzutage vielleicht. Also wir früher hatten noch einen interdisziplinären Anspruch und Selbstfindung und Verwirklichung im Studium.
Aber dazu gehe ich dann noch lieber in eine Vorlesung, in eine fachfremde Vorlesung, um meinen Horizont zu erweitern.
Nee, das gerade nicht so. Also dann mache ich lieber Politik oder Party, also organisiere Partys, was ja Studenten auch gerne machen, oder tauche in das soziale Leben eines wundervollen Campuses wie der TU Berlin ein. So, dafür bleibt immer noch weniger Zeit, aber so, das war mein Anspruch immer. Ich studiere und natürlich studiere ich Physik, weil das war irgendwie schon immer klar. Aber ich will halt nicht nur studieren und nur in Vorlesungen sitzen, sondern ich will irgendwie die Stadt kennenlernen, das Studentenleben kennenlernen, will mich engagieren für die eine oder andere Sache. Ich war lange Nachhilfelehrer in Moabit und habe da jungen Zweit-Drittgenerationen Einwandererfamilien aus der Türkei sowohl den Omas als auch den Kindern irgendwie Nachhilfe gegeben. Und das alles, so soziales Engagement, geht dann halt nicht ohne sich über Politik Gedanken zu machen. Und die akademische Selbstverwaltung an den Unis ist nun mal das, was die Unis zusammenhält. Also jeder ist eigentlich gefordert, daran teilzunehmen. Und wenn es nur darum geht, eine Stimme abzugeben. Das sind selbstverwaltete Körperschaften. Mhm. Ja, die existieren nicht ohne die akademische Selbstverwaltung. In den Fachbereichen, in den Instituten, in den Fakultäten, uniweit, ja, bis hoch zu den Kuratorien, die dann eben mit Vertretern der Stadtpolitik besetzt sind.
Dieses Engagement oder dieser Drang zum Engagement, weißt du, woher der kommt?
Nö. Es gibt Leute, die übernehmen für sich und andere gerne Verantwortung. Und dann gibt es Leute, die das nicht tun.
Wann hast du dir überlegt, in die professionelle oder in die große Politik zu gehen? Also da, wo Gesetze gemacht werden?
Das ist einfach so passiert.
Tatsächlich?
Ja, also wie die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer vielleicht weiß, ich bin ja durch die Piratenpartei in das Parlament 2011 in Berlin gewählt worden. Und da hat doch 2011, als wir den Wahlkampf geplant haben, niemand damit gerechnet, dass wir tatsächlich...
Aber du bist trotzdem 2 Jahre vorher eingetreten. Das heißt, du hast ja irgendwas vorgehabt.
Ja, stimmt. Ja, Aktivismus im Wesentlichen. Also ich kam zu der Zeit aus 4 Studienstreiks, Studiestreiks, Schülerstreiks, seit 2000 oder 5 eigentlich eher, seit 2004, wo ich nur am Rande mitgemacht habe, da war ich gerade neu als Studierender. 2006 der große, 2007 große Streikphase, dann die bundesweiten waren 8, Ende 8, 9, also das Wintersemester 8, 9 war nochmal groß. Da war der Weg auch in die Stadt- und Bundespolitik nicht so weit, insbesondere deshalb, weil es da halt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, so Zensursula und Stasi, genau. 2.0, weil es halt da auch gerade nochmal für die jungen, progressiven, technikbegeisterten Leute um ganz viel ging. Ja? Und die öffentliche Empörung schon auch nutzbar war, um politische Wirklichkeiten zu verändern. Stichwort Zensurgesetzgebung, ja, Löschen statt Sperren zum Beispiel. Und das ist, da war der Weg dann in so eine Partei, die sich auch selber gar nicht als Partei organisiert oder gegeben hat, sondern eher Bewegungsaktivismus gemacht hat, in Partei gegossen, soweit halt, wie es halt notwendig war, um sich Parteien nennen zu dürfen, war dann gar nicht so weit. Außerdem war Florian Bischoff, der leider verstorbene Spitzenkandidat zur Europawahl und zur Bundestagswahl 2009, einfach ein wahnsinnig sympathischer, schlauer Mensch. Der hat sich dann bei so einem Neumitglieder-Kennenlern-Treffen auch lange mit mir über Demokratietheorie unterhalten. Und ich mir dachte, naja, okay, machst du es mal. Ne? Guckst du mal, wie das mit der Partei so funktioniert. Dass man da auch nicht Karteileiche dann gleich war, das war schon offensichtlich, ob der Mitgliederzahlen. Als ich eingetreten war, war ich... Welche Nummer hatte ich denn? 1240 oder so. Mhm. Und im Bundesgebiet, ja, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Leute das in Berlin waren und wie viele davon aktiv waren. Und auch da dann wieder Verantwortung übernehmen für die eigenen politischen Ziele, für die Leute, mit denen man das zusammen macht, dann ist man relativ schnell, das ging ja Christopher Lauer genauso oder Fabio Reinhardt, die ungefähr zur gleichen Zeit dann in Berlin aufgeschlagen sind. Bei den Piraten, dass man dann relativ schnell auch sich aktiv eingebracht hat in Arbeitsgruppen, Öffentlichkeitsarbeit bei mir. Das war 2009 noch auf der Ebene, wir organisieren ein Killerschachspiel zu am Rande einer Gamer-Demo am Neptunbrunnen, wo ich dann noch in meinem Studentencafé mit meiner damaligen und immer noch Freundin gestanden habe und Kunstblut gekocht habe in den großen Chili-Töpfen, die die Studenten hatten. Was sehr witzig war als...
In Charlottenburg kann man das kaufen.
Ja, aber von welchem Geld denn? Ja, gut, Studenten. Nee, wir haben da Kunstblut in den Töpfen für das Erstsemester Chili der Studentenvereinigung gekocht. Und mir wurde gesagt, das Chili hat hinterher besser geschmeckt als all die Jahre vorher.
Wie kocht man Kunstblut?
Och, wir haben uns so von angehenden Bühnentheaterleuten beraten lassen. Ich weiß es gar nicht mehr. Beta-Carotin, Mehl, so Zeug, Wasser, Öl, nicht Wasser, Öl.
Du sagtest eben, deine Ziele oder politischen Ziele bei Parteieintritt, hast du die erreichen können? Was waren das für welche?
Eine bessere Welt, das gute Leben.
Ja gut, das hätte ich auch gerne. Aber
nee, aber wirklich, mehr war das eigentlich nicht so. Ich find,
also nicht konkret so, ich will einen Fahrradweg an der Stelle haben oder so.
Das fand ich immer zu kleinbürgerlich.
Ja.
Das hat man vielleicht im Westen als Abiturient gemacht, um mal so eine Partei zu gründen, was ja augenscheinlich ganz viele gemacht haben, wie ich das bisher so gehört habe von Freunden, die ich irgendwie im Studium kennengelernt habe. Ach ja, Partei habe ich auch schon mal gegründet, haben wir im Abitur gemacht. Partei der Frommen oder so. Und dann war dann vielleicht das Ziel so konkret, nee, mir ging es schon immer um eine bessere Welt und das gute Leben. Und auf dem Weg dahin ist eigentlich jedes Mittel recht.
Was ist ein gutes
außer
Leben?
Tote.
Was ist ein gutes Leben?
Naja, jetzt könnte ich mit so einem Wahlprogrammspruch kommen von wegen gesellschaftliche Teilhabe und soziale Gerechtigkeit.
Ja.
Aber das gute Leben ist eigentlich das Leben, was jeder für sich entscheidet, führen zu wollen, auch führen zu können. Solange wie nicht jemand anderes dadurch zuschaden kommt. Ja, und das können viel zu wenige Leute in unserer Gesellschaft.
Und das wäre dann auch die bessere Welt, wenn jeder in dieser Lage wäre? Das,
wenn man eine Gesellschaftsstruktur entwickeln könnte, in der daraus aus diesem Egoismus sich möglichst wenige Konflikte und Machtverhältnisse entwickeln, ja, das wäre dann eine bessere Welt.
Ist das wirklich möglich?
Das weiß ich nicht. Aber ist die Frage, ob es möglich ist oder nicht möglich ist, Grund genug, sich zu politisch oder sich aus der Politik rauszuhalten? Ich denke nicht. Also ob es möglich ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde es wichtig und möglich und richtig, sich dafür einzusetzen. Ich weiß ja nicht, was in der Zukunft kommt, aber wenn ich, jetzt könnte ich mit einem Ärztespruch kommen, fällt mir gerade ein. Nee, aber ich meine, ich bin schuld dran, dass es scheiße ist, wenn ich nicht versuche zu ändern. Hm. So. Also, das war ja, wie gesagt, Jugendclub, schon immer irgendwie das Thema. Ne? Also, wenn ich nicht selber mich dafür einsetze, dass irgendwas besser wird, ob es nun konkret oder weit hergeholt und abstrakt ist, dann muss ich mich doch nicht wundern, dass es nicht besser wird.
Aber da hast du natürlich das Problem, dass das, also dieses besser wird von den Leuten, die jetzt eure Büros hier bezogen haben beispielsweise, völlig anders definiert.
Das wird nicht ausbleiben und das war auch nie anders. Das war auch bei den kurzgeschorenen, Bomberjacken tragenden, hochbestiefelten Jugendlichen in Brandenburg nicht anders, dass man da unterschiedlicher Meinung ist. Aber so ist das halt, ne?
Ist da denn überhaupt eine Konsensfindung möglich?
Nein. Nein.
Was
machst du? Faschisten gibt's keinen Konsens. Entschuldigung. Also da bin ich auch gar nicht aufgeregt oder so. Das ist einfach eine Wahrheit. Aufgeregt bin ich darüber, wenn es immer mehr Menschen gibt, die diesen Fakt halt nicht wahrnehmen wollen oder nicht wahrnehmen können. Ja? Mhm. Das ist nämlich der Weg zum institutionalisierten Faschismus, ja? Wenn man genau das halt nicht mehr in der Lage ist wahrzunehmen und behauptet, dass das Wahlprogramm der AfD zu keine Ahnung, zur Streichung der Sozialleistung für Alleinerziehende aufgrund der Tatsache, dass das ja eine Lifestyle-Entscheidung wäre von jungen Frauen, wenn man da halt eine Meinung dahinter sehen würde. Ja, das ist halt Faschismus, Gleichschaltung der Gesellschaft aufgrund der eigenen Lebensmodelle, ja, der eigenen präferierten Lebensmodelle. So wie eine Familie auszusehen hat, so wird sie auch vom Staat gefördert und alle anderen Sachen fallen hinten runter. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Ja. Und insofern bin ich auch nicht aufgeregt, dass die AfD jetzt hier ist. Die bildet auch nur das ab, was in der Gesellschaft ganz offensichtlich los ist.
Aber wäre denn nicht deine Perspektive zu sagen, jeder soll so leben, wie er will, Hauptsache es kommt keiner zu Schaden, auch das Überstülpen deines Lebensmodells auf die Gesellschaft? Das ist das Argument, was von der anderen Seite dann doch kommt, oder?
Nö, wär's nicht. Also um das zu beantworten, nein.
Okay, dann
muss ich auch nicht näher begründen. So, nein, es ist eine Überzeugung und die funktioniert. Und
aber es ist bei denen doch auch eine. Das ist
bei denen, was ist da eine Überzeugung? Dass es Unterschiede zwischen Menschen gibt, die angeboren sind?
Das ist eine Überzeugung.
Ja, finde ich nicht gut. Bin ich dagegen.
Aber wo könntet ihr euch treffen?
Ich will mich mit denen nicht treffen. Mhm. Die werden entweder aussterben.
Oder die Macht übernehmen.
Und ich werde dagegen kämpfen, dass sie die Macht übernehmen. Aber ich will mich mit denen nicht treffen. Ich muss mich mit denen auch nicht unterhalten. Menschen, die Zukunftsängste haben, mit denen unterhalte ich mich gern. Mhm. Aber wenn man sich mal anguckt, das ist ja auch so krass in der Analyse, also in der Mainstream-Analyse, auch in dem, was so aus den durchaus schlauen Papieren, die irgendwie Stiftungen jetzt schreiben und PolitikwissenschaftlerInnen auch so in den Medien ankommt, auch gerade dem, was so Leute wie Sarah Wagenknecht oder Seehofer so erzählen, dass das halt die Wählerschaft der AfD sind die sozial Abgehängten und diejenigen, die müssen wir wieder reinfangen und so weiter. Ich empfehle jeden, der ein Auto hat, ja, oder sich mal eins mieten leisten kann, mal durch die AfD-Hochburgen in Sachsen zu fahren. So. Östlich von Dresden. Einfach mal von Dresden aus losfahren und dann so den Bogen Richtung Südbrandenburg machen. Da fährt man durch die AfD-Hochbogen, wo die ganzen Übergriffe gegen Flüchtlingsheime waren, die großen, krassen, schweren und Brandanschläge und sowas alles, wo die Polizei von Nazis verprügelt worden ist und so weiter und so fort. Da fährt man durch Dörfer, da sind die Straßen gemacht. Da sind die Bushaltewartehäuschen Reet gedeckt. Die haben auf ihrem Hof gepflasterte Einfahrten, geschnittene Räsen, schicke Zäune, tolle Dächer und neue Fenster und drei Autos stehen.
Zumindest von außen betrachtet Wohlstand.
Das ist Wohlstand.
Also sozial abgehängt ist da dann
niemand. Da ist niemand sozial abgehängt. Eine der AfD-Hochburgen in Berlin ist Steglitz-Zehlendorf. Wollen wir noch mal jemand erzählen von einer der Bezirke mit dem höchsten Durchschnittseinkommen nach Mitte. Oh. Da ist doch niemand sozial abgehängt. Nein, da geht's um Abstiegsängste, um Konkurrenzkampf empfundenen oder tatsächlichen in der Gesellschaft. Ein Muster, das man in einem ausgehenden Zeitalter des Sozialliberalen und der sozialen Marktwirtschaft immer wieder sieht. Das ist auch nicht alt. Das ist, da muss man auch gar nicht so Begriffe wie Neoliberalismus oder Raubtierkapitalismus oder Turbokapitalismus einführen. Das ist einfach Grundlage einer kapitalistischen Gesellschaft. ArbeiterInnenschaften werden unter Konkurrenzdruck gehalten.
Ja.
Das macht sie billiger.
Dafür haben wir Hartz IV.
Ja, nicht nur Hartz IV, dafür haben wir zum Beispiel mal irgendwann die Schulpflicht eingeführt. Ja, das war auch eine Erfindung von Großkapitalisten, weil schlauere Arbeiter konkurrieren härter miteinander. Und es gibt dann innerhalb der Arbeiterschaft eine Hierarchie, die sich in Lohn ausdrücken lässt. Und die, die nicht gut gebildet sind, die verdienen halt noch weniger als die anderen. So, kann man mehr Unterdrückung
mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir ihnen sogar dafür die Schuld geben können.
Genau, das ist perfekt eigentlich. Das ist auch schon lange mit eingebaut und gipfelt ja in den deutschen Traum. Wer mehr Bildungspapiere zumindest nachweisen kann, der dem wird der soziale Aufstieg leichter gemacht. Das ist ähnlich wie der amerikanische Traum, mit dem wer nur hart genug arbeitet, dem wird der soziale Aufstieg leichter gemacht. Beides ist halt eine Lüge.
No, zumindest nennen wir es Illusion.
Naja, es ist schon eine bewusst vorgebrachte Lüge von einigen Kräften, weil es dann halt den Leuten ein Ziel geben, das nicht heißt, wir ändern mal was an dem System. Und sie halt in einem Arbeitskampf und in einem Produktionskampf und in einem Kampf um wirtschaftlichen Wohlstand halten, den sie dann halt nicht politisch ausführen. So. Aber das ist mal so das ganz Abstrakte. Ja? Ich muss doch mir bewusst sein darüber, dass ich dort nicht mit Angst in der Breite weiß ich es nicht. Ja, da muss man mal die Zahlen sich genau angucken. Aber bei den Funktionären, Finanziers und Wortführern der AfD und der AfD-Hut, also auch dieser identitären Bewegung und diesem ganzen Zeug, was da völkisch-nationalen Zeug, was da drumherum steht, das sind keine Leute, die am Hungertuch nagen. Das sind Leute, die gut aus der Wende gekommen sind, mit plötzlich dank des Wechselkurses viel Geld in der Hand. Ja, die früher CDU gewählt haben, weil auch viele ehemalige SED-Genossen im Osten in die CDU gegangen sind und da halt das Versprechen, wir nehmen euch das schöne Geld, mit dem ihr jetzt plötzlich was machen könnt, nicht ab mit Steuern und so am lautesten ist und grüne Landschaften und Co. ja sowieso ganz toll war, die jetzt halt ihre Verlustängste und ihre Wohlstandsängste anders ausleben als durch CDU zu wählen, weil da ist ja so eine Kanzlerin, die hat ja mal die hat ja kurz den Anschein gemacht, als wäre sie annähernd links. Und jetzt sich anders Bahn bricht. Ja, die haben gesellschaftliche Entwicklung wie Gleichstellung von Mann und Frau oder von verschiedenen Lebenspartnerschaften oder so einfach auch nicht mitgemacht. Und das all das zusammengenommen wird jetzt in eine große Feinblase gepackt und benutzt, um andere zu agitieren. Die Funktionäre der AfD haben nichts zu verlieren, die sind einfach nur Rassisten und Sexisten. So. Und das muss man klar benennen und mit solchen Leuten muss ich auch nicht reden.
Teilziele auf dem Weg zur besseren Welt, sagtest du eben, wären dir immer zu kleinbürgerlich geworden. Hat sich das geändert, als du angefangen hast, richtig Politik zu machen? Also Politik im Sinne von Abgeordnetenhaus, Gesetzgebung.
Die Aufgabe ist eine andere. Ich kümmere mich auch immer noch lieber darum nachzudenken, wie so eine schönere Welt aussehen könnte und was der europäische und globale Maßstab dahinter ist. Aber wenn du Abgeordneter bist, dann hast du die Aufgabe, Partikularinteressen von gesellschaftlichen Gruppen zu moderieren. Wenn man es mal ganz abstrakt formuliert. Ja. Man hat noch viele andere Aufgaben, aber das ist im Prinzip deine Aufgabe in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Dafür kriegst du vom Steuerzahler Geld und musst dann auch die Zeit dafür aufbringen, weil alle anderen das nicht können und nicht können sollen. Ja, ja. Dass die sich gerade in Berlin auch dann eben noch gemüßigt sehen oder gezwungen sehen, neben ihrem Job, neben all den Sorgen und Nöten, die sie alle haben, für sowas wie Fahrradvolksentscheid oder das Tempelhofer Feld oder ähnliche Sachen zu engagieren, gegen den Flughafen. Das kann man begründen mit einer Unfähigkeit oder Handlungsunfähigkeit oder Handlungsunwillen der Politik. Das kann man begründen mit wahnsinnigen, tollen bürgerschaftlichen Engagement, das man nicht hoch genug einschätzen kann. Und vielleicht ist es alles zusammen. Mhm. Ja. Aber meine Auffassung als über meine Aufgabe war dann eben immer, ja, dann musst du dich halt um diese Partikularinteressen kümmern und dann musst du dich im Zweifel auch darum streiten, wie viele Tage die Bildungsverwaltung denn eigentlich der Meinung ist, gibt es Schultage im Jahr, weil daran nämlich zum Beispiel hängt, wie viel das Mittagessen kostet. Hm. Ja? Also gibt es irgendwie 208 Schultage oder 199, was im Übrigen immer noch eine offene Frage ist, das weiß niemand. Dann sind wir wieder bei der Transparenz. Das weiß wirklich niemand. Ja. Das ist so. Dann weißt du auch nicht, dann kannst du dich auch mit den Leuten, die sich um besseres Schulessen engagieren, davon gibt es gar nicht so wenige in Berlin, hauptsächlich Eltern natürlich, aber auch Lehrer und Politiker. Dann kannst du dich mit denen halt gar nicht unterhalten. Weil.
Aber es muss sich doch nur mal jemand hinsetzen und im Kalender die Tage zählen.
Naja, wie viele Ferientage gehören noch damit rein in der Überschneidung? Geht's um ganze Tage? Also wie viele Portionen Essen finanzierst du im gebundenen offenen Ganztagsbetrieb? Dann behauptet die Verwaltung, es sind halt so und so viele ohne Ferien und Feiertage. Dann sagen die Caterer, ja, Moment, ja, wir kriegen das nur berechnet, aber wir müssen eigentlich 10 Tage mehr davon finanzieren, ja, weil es gibt halt Überschneidungen und ähnliches. Ja. Was stimmt also? So. Und das sind die kleinen Sachen, die interessieren mich meine Motivation, Politik zu machen, eher nicht. Aber es ist wichtig, sich darum zu kümmern. Das ist die Aufgabe eines Abgeordneten. Und das mache ich dann eben auch mit aller Penibilität und allem Engagement, das ich aufbringen kann, wenn ich Abgeordneter bin.
Wie wählst du aus, um welche Partikularinteressen du dich kümmerst und um welche
nicht? Gar nicht.
Die kommen?
Gar nicht. Also alle, die mir bekannt werden, das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, ich bin ja nie wirklich Fachpolitiker gewesen. Ich bin im Berliner Abgeordnetenhaus durch diesen Flughafen, über den wir jetzt auch schon ein paar Mal gepodcastet haben, so ein bisschen ein One-Trick-Pony in den Augen der meisten Leute. Mhm. Ich bin aber gleichzeitig wissenschafts- und bildungspolitischer Sprecher gewesen 5 Jahre lang. So, habe mich in der Abwesenheit aufgrund von Schwangerschaft und Kinderzeit meiner Kollegin Susanne Graf auch um Jugend- und Familienpolitik gekümmert, saß im Präsidium des Abgeordnetenhauses 3 Jahre lang, war Vorsitzender in meiner Fraktion 2 Jahre lang.
Hat irgendwie keiner mitgekriegt.
War Vorsitzender meiner Fraktion 2 Jahre lang jetzt bis zum Schluss. So. Da kann man natürlich sagen, also die Kollegen gibt es und das ist auch nicht schlimm, ich bin irgendwie Fachpolitiker in meinem Bereich und kümmere mich genau da um die Sachen. Und wenn irgendjemand aus meinem Bezirk zum Beispiel zu mir kommt, ich bin jetzt wesentlich Bildungspolitiker und der hat ein Stadtentwicklungsthema, ja, mhm, weil irgendwie ist Kleingartenfläche soll aufgelöst werden. Dann gebe ich das an meinen Kollegen Fachpolitiker in der Stadtentwicklung weiter und kümmere mich darum, dass der das auch bearbeitet, frage ab und zu mal nach. So kann man das machen. Hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Deswegen kann ich da auch keine Unterscheidung treffen. Also doch, vielleicht, weil du gefragt hast,
was hat daran nicht funktioniert?
Naja, die
also du hast dich dann trotzdem um Stadtentwicklung
gekümmert? Naja, natürlich.
Okay.
So, spätestens als Fraktionsvorsitzender wirst du sowieso zu allem gefragt. Mhm. Ja, und ich hatte ja auch in Wilmersdorf, als wir dann vor zweieinhalb Jahren die Parlamentsreform beschlossen haben und die Abgeordneten alle Büros bekommen sollten, habe ich mir ja mit dem Simon Weiß zusammen das Büro der guten Laune in Wilmersdorf eingerichtet. Und schon von dem Moment an waren die Interessen, die da vor Ort waren, natürlich auch, wurden die an mich herangetragen. Und ich habe das immer so gesehen, wenn Dinge an mich herangetragen werden, dann bin ich auch dafür verantwortlich, dass da irgendwas mit passiert. So. Ein Unterschied, weil du gefragt hast, wie grenzt du das ab, Partikularinteressen, um die du dich kümmerst und um die du dich nicht kümmerst. Es gibt natürlich Dinge, wo ich dann sage, so, nee, komm, geh nach Hause, ja, lass mich in Ruhe damit. Das sind Vorfälle, wo Bürgerinnen und Bürger zu mir gekommen sind und ausfallend geworden sind. Mhm. Ausfallend oder nötigend gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Oder offen oder verdeckt mit rassistischen oder sexistischen Ressentiments argumentiert haben. Ich habe gesagt, ja, dein Anliegen mag gerechtfertigt sein, aber mit dir will ich darüber nicht reden. So.
Hast du da auch wirklich Leuten helfen können? Oder ist dazu das Brett, das man da bohren muss, zu dick, um das in so kurzer Zeit schaffen.
Beispiel Bildungspolitik.
Ja.
Das Bildungspolitik ist so ein lustiges Chamäleon in der deutschen Politiklandschaft, weil alle reden immer drüber, aber eigentlich ist es nicht wahlentscheidend, es ist nie wahlentscheidend. Bildungspolitik ist weder in Berlin noch irgendwo anders irgendwie.
Was verblüffend ist, so viel Eltern wir haben und so kaputt die Schulen sind.
Weil alle immer drüber reden und am Ende jede Meinung gerechtfertigt ist, weil es meistens die Diskussion auf einer Ebene geführt werden, wie ich war auch mal in der Schule, ich weiß, wie es ist. Mhm. Die nächste Stufe Absurdität habe ich auch in diesem Parlament erlebt, war, dass tatsächlich Leute in einer Anhörung gesagt haben, ich kenne jemanden, der mal auf einer Schule war und deswegen. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also auf dieser Ebene werden ja diese Argumentationen geführt. Ja. Niemand gewinnt mit Bildungspolitik, weil es alles so komplex ist und eigentlich im Grundsatz auch keine politische Frage mehr beinhaltet. Weil wir haben eine Schulpflicht, das muss organisiert werden, das muss bezahlt werden, da diskutiert auch keiner drüber. Ja,
also aber trotzdem, es wird ja nicht bezahlt und es wird auch noch schlecht organisiert.
Ja, erstmal wird es bezahlt. Also es wird zu schlecht bezahlt, es sind zu wenig Mittel, aber es redet ja niemand darum, das Schulsystem zu privatisieren.
Ja, okay. So, ja,
das wäre halt die politische Frage.
Ja.
Wir haben mal die Frage aufgeworfen, ob es so sinnvoll ist, diese auch aus dem Klassenstandpunkt, den ich vorhin formuliert habe, heraus als Piraten tatsächlich noch eine der wenigen wirklich politischen Debatten in der Piratenpartei Berlin, während wir hier im Parlament waren, ob es so sinnvoll ist, die starre Schulpflicht, die wir jetzt haben, weiter zu betreiben. Aus vielen Gründen.
Das heißt, sowas wie Homeschooling zu erlauben.
Naja, so. Gar nicht so sehr Homeschooling, sondern eine Bildungspflicht stattdessen einzuführen, um zerstückelte Bildungslaufbahnen zuzulassen. Also die Frage, ob es so sinnvoll ist, einen halbstarken türkischen Jugendlichen unbedingt in der Gesamtschule durchschleifen zu lassen, obwohl der gar keinen Bock drauf hat, damit zu beantworten, dass man sagt, nee, dann soll der mal 2 Jahre rausgehen, wegen mir eine Lehre, vermitteltes Praktikum, eine berufsschulähnliche Situation haben. Sowas gibt's ja hier auch, gerade mit den Berufsagenturen, den neuen, sowas könnte man ja machen. Dann hat er aber das Recht, wieder zurückzukommen und einen ordentlichen Schulabschluss zu machen.
Ah, okay.
Also so. Und das geht halt mit der starren Schulpflicht nicht, die wir jetzt haben. Also eine Bildungspflicht draus zu machen. Und aber darauf hat sich natürlich niemand eingelassen in diesem Parlament. Aber genau deshalb ist Bildungspolitik halt so immer unter dem Radar, wenn es um konkrete Sachen geht, weil die richtigen politischen Fragestellungen da halt nicht mehr da sind oder nicht aufgeworfen werden. So, und weil du fragtest, hast du da jemandem helfen können? Ja, da in dem Bereich kann ich sagen, ja. Und zwar auf extrem viele Art und Weisen. Allein die Klärung, wann in welchem Jahr wie viele Tage Schulessen ausgegeben wurde. Ja, da haben wir auch mit dieser langen Diskussion viel erreicht. Wir haben sogar was zu den Schulklos erreicht, auch wenn es lange nicht genug ist und wir da geht es ja um große Mengen an Investitionen. Aber zum Beispiel den Bezirken dabei zu helfen, bessere Verträge mit den Reinigungsfirmen zu machen, was so eine einfache Situation war. Anna Lindt ist seitdem auch wesentlich sauberer, wobei die einfach neue, Anna Lindt ist diese berühmte Beispielschule in Wedding, die ganz die schlimmsten Klos hat.
Immerhin
vielleicht
hatten
nicht,
sie Klos.
Aber hatten sie Klos. Ja, wir hatten früher keine Klos in der
genau.
Schule. Wir hatten noch in der Baum gemacht. Solche Sachen passieren da, die passieren ständig da. Und auf der einen Seite, das hatte ich gerade erzählt, Bildung, ganz viel drum gestritten, aber eigentlich nie wahlentscheidend. Gleichzeitig ist Bildungspolitik das, was seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik die Situation in der Bildungslandschaft wird immer besser. Und zwar immer besser.
Sie wird besser?
Ja.
Ich habe nicht den Eindruck.
Ja, aber natürlich nicht. Du bist auch seit 100 Jahren aus der Schule raus.
Nee, aber ich habe 2 Beutekinder und kann dabei zugucken, wie da irgendwie Lehrer
wir
wirklich verbeamtet sind, die irgendwelche kommissartigen Erziehungsmethoden.
Ja, aber das war doch vor 50 Jahren nicht anders.
So. Das stimmt.
Der Punkt ist, dass jetzt der Mainstream diese kommissartigen Unterrichtsmethoden als problematisch anerkennt. Das ist
ein
langer politischer Prozess, der passiert. Ein wirklich langwieriger, aber er geht immer ins Richtung Progressive.
Ja.
Es gibt da keinen Knick. Von der Rohrstock-Schiefertafel.
Ich wollte gerade sagen, der Rohrstock
Schule
ist nicht wieder eingeführt.
Bis zu bindendifferenzierten, inklusiven Unterricht an Gemeinschaftsschulen. Das wird heute diskutiert einzuführen als, wird die Linke dieses Mal nicht schaffen in der Regierungsbeteiligung, aber es wird diskutiert einzuführen als Mainstream-Schule, als die Schulform. So, wir sind einen weiten
Weg. Wie sieht die aus? Also wie sieht die strukturell aus?
Na, Gemeinschaftsschule heißt einfach von der 1. bis zur 13. Klasse in einer Schule.
Ja.
So.
Binnendifferenziert. Die Schwächeren heißt, kommen in eine andere Klasse als die Starken.
Nee, oder? Eben nicht.
Eben, achso.
Eben nicht. Binnendifferenzierung heißt nicht.
Achso, die bleiben in einer Klasse und
alle es wird sich anders gekümmert. Alle bleiben in einer Klasse, alles wird, um alles wird sich gekümmert. Die ADHS-Kinder genauso wie die Trisomie 21 Kinder, Seh- und Gehbehinderte, genauso wie einfach verschiedene Leistungs-
und das in einer Klassengröße von 30?
Nein, das sind, also, haben wir auch in Berlin nicht. Wir haben auch in Berlin keine Klassengröße von 30. Nein, nicht mal in der Spitze. Also ja, doch, mir ist eine Schule bekannt, die zwei Züge in der 9. Klasse hat, die 30 haben. So, also, vielleicht gibt es noch drei mehr. Aber das auch in den, in den statistischen Spitzen über die sind wir nicht bei 30 Kindern. Das ist immer noch zu viel, alles richtig, aber das wird alles besser. Ja, die Knastschule gibt es im Mainstream nicht mehr. Mhm. Es gibt immer noch schlimme Gymnasien und auch schlimme Gesamtschulen in Berlin, wo Lehrer überfordert sind, wo das Schulsystem selbst überfordert ist, weil es einfach keine Anschlüsse bietet an die Leute, die da abgehängt werden in den Schulen und die ganz furchtbar sind. Aber politisch sind wir da kontinuierlich auf einem Weg zum Besseren. So. Und das ist das Schöne an Bildungspolitik. Und da gehen wirklich so die kleineren Dinge leicht von der Hand, die kannst du dann eben auch mit der Bildungsverwaltung mal absprechen als Abgeordneter, sagen so, ja, wir kriegen jetzt keine Gesetzesänderung hin, aber könnt ihr euch darum mal kümmern. Und es wird sich dann auch gekümmert, weil es ist eh klar, sie müssen sich kümmern, sie sind am Ende verantwortlich für jedes Kind, das keinen Abschluss schafft. So. Und das sieht dann auch jeder. Also das sind so, in dem Bereich kann ich sagen, ja, natürlich. Und beim BER, naja, da wollten ja die Leute immer, dass ich es entweder fertig baue oder abreiße.
Dabei hast du den besten Vorschlag gemacht, den ich je zur Verwendung des BER gehört habe. Das war die Idee, Messe. Die Messe daraus zu bauen. Ja. Ist das jemals irgendwo aufgegriffen, weiterverfolgt worden?
Die Messe hat mal die Ohren gespitzt. Dann haben sie es durchgerechnet und haben gesagt, ja, machen wir, brauchen aber Geld vom Land. Wo ich gesagt habe, ja, aber das Land halt, nee.
Ja, stattdessen versenkt das Land immer weiter, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren.
Genau. Also das mit dem BER, da bin ich ja dann, nachdem ich den Vorschlag mit der Messe gemacht hatte, auch dazu übergegangen, einfach allen Leuten nur zu erklären, das wird nicht mehr schön, damit müsst ihr jetzt rechnen, so, der Zug ist abgefahren. Tut mir leid, aber es ist nicht meine
Schuld. Es ist immer noch nicht schön, ne?
Nee, es wird auch nicht mehr schön. Es wird auch nicht schön, wenn das Ding eröffnet ist.
Glaubst du, es wird eröffnet? Glaubst du immer noch?
Ja, wie gesagt,
ja, wir müssen.
Zeit und Geld wird alles irgendwann eröffnet werden. Aber dann wird's auch nicht schön, ja. Das Ding ist als mit 45 Millionen Passagieren pro Jahr als großer Umschlagbahnhof, also als Drehkreuz geplant worden. Die jetzt nötige Ausbaustufe angesichts des Wachstums, das vorhergesehen wurde, das ist ja auch ein völliger Hoax in der öffentlichen Diskussion. Das ist alles vorhergesehen worden, aber nicht halt in den, wie soll man sagen, in der Bedarfsstruktur, würde man sagen. Also so, wie es jetzt eingetreten ist, nämlich, dass so viele Leute hierher kommen wollen und von hier wieder wegfliegen wollen und nicht hier umsteigen wollen. Deswegen ist die Planfeststellung völlig von Arsch.
Verstehe.
Dieses Midfield-Terminal kann niemand gebrauchen. Das war aber gedacht für ab ungefähr 2016 die Kapazitäten aufzufangen, die man braucht. Nur das kann man jetzt halt nicht gebrauchen, weil da gibt's keine Verbindung zum Main-Terminal. Die Leute können da nicht aussteigen und einsteigen. So. Ja. Das ist der ganze
Blödsinn. Ach schön. Ich bin mal gespannt, wie viel diese Reuse am Ende gekostet haben wird. Das sind, also der BER, da hast du warst ja Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, hast damit ja eigentlich nicht wirklich was zu tun gehabt im Sinne von es zu einer Lösung zu bringen. In der Bildungspolitik sagst du schon, bist du, wenn du so auf deine Zeit hier zurückguckst im Abgeordnetenhaus, bist du irgendwo dran auch gescheitert?
Ach, an hunderttausenden Dingen. Zum Beispiel kleinere Dinge, Hausordnung des Abgeordnetenhauses, Besucher dürfen auf der Besuchertribüne nicht twittern. Das haben wir immer versucht zu ändern. Es hat nie funktioniert. Wir haben mal gesagt, und das ist ja auch immer noch, das darf ich nicht erzählen. Das ist aus den Koalitionsverhandlungen was erzählt. Aber das Thema elektronische Aktenführung, elektronisches Parlament und so weiter, das haben wir ganz am Anfang an ausgerufen und gesagt, das muss passieren und es ist auch völlig richtig. Das war jetzt nicht Populismus von uns, sondern es war notwendig. Und als Untersuchungsausschussvorsitzender hatte ich das gleiche Problem auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Das haben wir nicht geschafft. Das wäre auch nicht schwierig gewesen, aber wir haben es einfach nicht durchargumentiert gekriegt. Ja. Wir hätten zum
Was heißt durchargumentieren? Die anderen davon überzeugen?
Den richtigen Zeitpunkt zu finden, den richtigen Ansprechpartner zum richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort, um es zu diskutieren, sodass dann am Ende auch eine Mehrheit dafür da ist. Oh. Das ist, es gibt immer eine Kombination. Jedes Thema in der Politik hat, ist eine, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du eine Kombination aus dem richtigen, aus der richtigen Person, dem richtigen Ansprechpartner, dem richtigen Ort und dem richtigen Zeitpunkt dafür und dem richtigen Anlass, aufgrund dessen du das aufbringst, haben. Wenn das zusammenpasst, dann findest du auch eine Mehrheit.
Und dann musst du noch hoffen, dass sich nicht irgendwo jemand in die Luft sprengt oder sowas und,
genau.
Und wenn, die Zeitungen davon voll
genau,
sind.
Wenn dann irgendwas dazwischen kommt und die Aufmerksamkeit wegnimmt, ja, dann hast du auch keine Chance. Aber das muss bewusst sein. Also das muss wirklich immer alles zusammenpassen. Dann kriegst du eine Mehrheit. Oh. Und das gilt für Koalitionen genauso wie Oppositionen. Nur da ist der Zeitpunkt halt ein anderer.
Ja.
Ja, und die Personen sind ein anderer. Du musst diese Kombination haben. Ja, fahrstellenloser ÖPNV, da hätten wir weiterkommen können. Da ist halt zu lange in der Fraktion nichts passiert. Das ist ja dann erst wirklich losgegangen mit der Studie, als wir Andreas Baum zum verkehrspolitischen Sprecher gemacht haben und als ich Fraktionsvorsitzender wurde und gesagt habe, ich verteile jetzt Mittel zentral und ein Mittel im Jahresplan der Fraktion ist halt diese verdammte Studie zu machen. Ja. So. Und wenn die uns halt das Dreifache von dem kostet, was wir annehmen, machen wir sie trotzdem. So. Und das war, ja. Und dann ist es ja erst, das war ja aber 3 Jahre zu spät im Prinzip. Ja, da hätte auch mehr passieren können in Richtung Vorstufen zum fahrscheinlosen ÖPNV. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir den hätten jetzt in der Legislatur umsetzen können, auch mit Unterstützung von Linken und Grünen. Aber so Verbesserung, Sozialticket, Ausbau des Angebots und so weiter, hätten wir uns in dem Sinne schon mehr durchsetzen können. Ja, so Zeug halt.
Ist es das, was ein Politiker ausmacht, dieses tausendfache Scheitern im Alltagsbetrieb im Parlament aushalten zu können? Eine hohe Frustrationstoleranz?
Wie unterscheidet sich das denn von jedem anderen Menschen?
Wenn ich meine Arbeit mache...
Wie viel in deinem Leben ist dann auf die Fresse fliegen und wieder aufstehen? So im Verhältnis zu erfolgreich sein.
Sehr, sehr wenig.
Ja?
Ja. Ich habe Glück. Ja, ich habe Glück im Leben gehabt.
Aber du kannst das auch. Das weiß ich, wir kennen uns ja. Du kannst das halt auch wieder aufstehen und so. Das muss jeder können, weil es in jedem Menschen, im Leben eines jeden Menschen eine Rolle spielt. So. Weil es immer wieder passiert. Ne? Und es ist in der Politik halt anders, auch nicht anders. Du hast als Abgeordneter höchstens halt nur einen extrem verdichteten Ablauf, so, also viele Dinge, die auf deinem Tablett landen, die ja auch nicht dich betreffen persönlich oder weil sie dich betreffen, sind sie so verdichtet, weil sie halt ganz viele andere Leute betreffen. Mhm. Deswegen hast du in einer kürzeren Zeit einfach viel mehr Erfolg oder Scheitern, so, als im Leben eines Menschen, der sich nur um sich oder seine Familie kümmern muss und nicht um 3,5 Millionen oder 4 Millionen Leute. Aber meiner Meinung nach ist das etwas, was sich nicht wirklich unterscheidet.
Doch, darin, dass es sich nicht um dich, dass es nicht um dich geht, sondern um andere Leute.
Ja,
das heißt, wenn du daran scheiterst und das nicht zu dicht an dich ranlässt, also wenn du immer im Hinterkopf behältst, es ist nicht mein persönliches Scheitern, kommst du wahrscheinlich sogar noch leichter durch, als wenn du mit einer Frittenbude
aufmachst und die Pleite geht. Aber es ist ja dein persönliches Scheitern, genauso wie bei der Frittenbude oder dem Bäcker, dem die Brötchen nicht gelungen sind früh morgens. Die Schlange wird immer länger. Du machst das natürlich nicht. Wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft. So verstehe ich meinen Job hier auch in den letzten 5 Jahren. Ich backe nicht die Brötchen. Ja, ich kümmere mich um das Gesetz, was dem Brötchenbäcker erlaubt, eine Rente zu bekommen, weil er die Brötchen backt. So. Ich sorge mich um das Gesetz, ja, oder die Gesetze, der Bäcker bäckt ein Brötchen und die Späti-Verkäuferin am Bahnhof gibt mir einen leckeren Kaffee. So.
Nichtsdestotrotz bist du aber doch viel stärker Spielball des Systems, in dem du agierst, als der Bäcker.
Nee, ich bin viel weniger Spielball des Systems, in dem ich agiere.
Also du sagst halt hier, lass uns das Gesetz ändern, dann sagt die Regierung, nee, machen wir nicht. Wenn der Bäcker sagt, hier, ich habe Brötchen, okay, es könnte sein, dass keiner die Brötchen kauft. Wir gehen mal davon aus, dass Leute die Brötchen kaufen wollen. Die Regierung, die deinen Vorschlag blockiert, wäre ja eigentlich das Baugerüst, das irgendjemand bei der Bäckerei da vorstellt. Also das ist ja ein
da hinkt der Vergleich ein bisschen, aber wenn du mir die Frage so ernsthaft stellst, muss ich sagen, nee, guck mal, weil auch da wieder Klassenstandpunkt, Entschuldigung.
Nee, immer her damit.
die Bäckereifachverkäuferin ist doch viel härter von dem System betroffen als ich, als Abgeordneter, der im Prinzip ein BGE bekommt, ob ich was mache oder nicht.
Ja.
Und auf der Ebene reden wir doch da. Ich bin doch verantwortlich für die systemischen Fragen. Das ist mein Teil der Arbeitsteilung. Ich habe die Freiheit der
Regierung zu sagen,
ich möchte das gerne. Welche Möglichkeit hat die Bäckereifachverkäuferin, wenn sie merkt, dass auf ihrem Rentenbescheid einfach viel zu wenig da ist?
Oder ihrem Chef zu sagen, sie will einen Euro mehr in der Stunde haben.
Ja. Exakt. So.
Stimmt, wenn man es ganzheitlich betrachtet, ja. Du sagst immer Klassenstandpunkt, was ist das?
Das, was ich dir gerade erklärt habe. Nicht zu behaupten, die Bäckereifachverkäuferin hätte es einfacher als ich. Das ist ein Klassenstandpunkt.
Kannst du das verallgemeinern?
Nee, weil es geht am Ende darum, das ist auch eigentlich ist es ein blöder Begriff, aber er ist ganz sinnvoll in der politischen Debatte, weil ich habe gelernt, dass es wichtig ist, sich einen zuzulegen, im Sinne von. Es mag nicht immer offensichtlich sein, dass das, was wir hier tun in einem Parlament oder in einer allgemeinen politischen Diskussion, in Parteien, im Verein oder was auch immer, etwas mit der Lebenswirklichkeit von Arbeiterinnen und Arbeitern zu tun hat. Aber wir können uns sicher sein, dass es das hat. Und zwar jedes politische Thema. Und es ist einfach wichtig, um im Sinne dieser Menschen zu handeln, und das an sich ist schon der Klassenstandpunkt, im Sinne dieser Menschen, die am wenigsten Einfluss auf die Gesellschaft ausüben, die am stärksten von der systematischen Ordnung in unserer Gesellschaft betroffen sind, je mehr Geld du hast, desto weniger bist du betroffen sind, die am wenigsten Einfluss haben und die am stärksten auf die Arbeit der Politik und auf die politische Diskussion angewiesen sind. Ja. Im Sinne dieser Menschen zu handeln, um sich das zum Ziel zu setzen, das ist ein Klassenstandpunkt zu haben. Man kann auch einen anderen Klassenstandpunkt haben, indem man sagt, ja, wir sind für die Reichen und die Unternehmen da und wird es schwierig, eine Klasse draus zu definieren, also für die Industriellen oder für die Intelligenten, also für die Studierten.
So. Für die mit dem größeren auch, privaten Hebel.
Ja, aber eigentlich gibt es nur Arm und Reiche. Also man sagt ja mal, klassische Klassensysteme haben sich aufgelöst, ja, das ist auch so. Wir haben aber dennoch Klassen, und zwar Arm und Reich.
Ja.
So, das gibt es. Ja. Und die Armen sind viel mehr als die Reichen. Ja. Auch das ist nicht neu, das war schon immer so. Aber es wird schlimmer, auch das wissen wir. Und einen zu haben bedeutet einfach, die Bäckereifachverkäuferin immer mitzudenken.
Gelingt das?
Puh, weiß ich nicht.
Der Mindestlohn, ich glaube, der Mindestlohn ist gerade um 30 Cent erhöht worden.
Drauf geschissen. Aber ich meine, da ist es nun besonders offensichtlich. Ja. Aber bei der Frage von Radwegen. Von der Frage Tempo 30 in der Innenstadt, LKWs, die da durchfahren, die wir alle doof finden. Aber da mal drüber nachzudenken, wie viele Leute in mittelständischen Unternehmen und Franchise-Ketten arbeiten, die auf die Lieferung von den großen LKWs angewiesen sind. Und wenn du kleinere LKWs draus machst, hast du zwar mehr Fahrer, aber am Ende weniger Niederlassungen. So. Sorry. Ja, und dann halt auch, weiß ich nicht, wir bauen die Porsche-Werke um, Kretschmann, seine erste Wahl.
Ja.
Ja, wir bauen die Porsche-Werke um, die sollen jetzt alle in Baden-Württemberg alle nur noch Elektrofahrzeuge herstellen. Eine Forderung, die von einem Spitzenkandidaten einer aussichtsreichen Partei für das Ministerpräsidentenamt aufgestellt wird, wenn sie das von ihm aufgestellt wird, garantiert keinen Klassenstandpunkt enthält. Weil um die Porsche-Werke umzubauen, hätten nämlich erstmal alle entlassen werden müssen. Weil du kannst es nicht im Betrieb tun. Ja. Aus anderen Produktionsmethoden, dann musst du erstmal die Leute rausschmeißen oder beurlauben oder was
Kurzarbeit auch immer.
Kurzarbeit so. Wenn du dann für die Porsche-Leute einen sozialen Ausgleich mitgedacht hättest und sagst, irgendwie aus dem reichen baden-württembergischen Haushalt bezahlen wir denen die Gehaltsausfälle, solange bis die Porsche-Werke umgebaut sind, dann hättest du einen Klassenstandpunkt drin gehabt.
Dann ist der Klassenstandpunkt aber gleichzeitig auch dasjenige Ding, das dir, ich sag mal, das große Ganze, also eine große Idee von einer besseren Gesellschaft immer und immer wieder zerreibt.
Andersrum, nur so gibt's eine Idee von einer besseren Gesellschaft. Weil die bessere Gesellschaft betrifft halt alle. Und die ist vor allen Dingen für jene gemacht, die sich die bessere Gesellschaft nicht selbst leisten können. Für alle anderen brauche ich keine Politik machen, Entschuldigung. Also es ist wirklich sinnlos, für Reiche Politik zu machen, weil die brauchen keine Politik.
Nee.
Es ist auch.
Es macht ja nicht mal jemand Politik gegen Reiche. Das ist das, was mich immer so ein bisschen irritiert.
Deutschlandfunk hat mich auf die Frankfurter, Deutschlandradio, Entschuldigung, hat mich auf die Frankfurter Buchmesse eingeladen. Ich sollte mal, das ist gerade so ein Hype-Thema, Abgesang auf die Demokratie. Darüber schreiben ganz viele Leute drüber und so entweder wahlweise sind es die Nazis, die schuld sind, oder die Technologie.
Mhm.
Na, Digitalisierung macht die Demokratie kaputt, soziale Netzwerke und bla.
Ich bin damals in die Piratenpartei eingetreten, weil die eine gute Idee mit Digitalisierung und Demokratie hatten, nämlich wie hieß das nochmal? Liquid Feedback.
Democracy. Liquid Democracy. Ja, das gibt's auch immer noch im Moment. Das ist jetzt gerade, ich hatte das auch schon mal gesagt, ist jetzt gerade nicht wichtig.
Ja.
Gerade geht's halt wirklich darum, irgendwie den großen Knall zu verhindern. Ja, also jetzt gerade ich mag Untergangsrhetorik nicht allzu sehr, nicht allzu gerne. Schon immer, ne, ich habe angefangen zu studieren, da wurde gesagt, ja, ach hier, das ist alles ganz schlimm und ich weiß gar nicht, was da irgendwie das Thema war, aber irgendwie alle zwei Jahre kommt ja irgendeiner daher und sagt, jetzt wird die Welt bald untergehen und wir kriegen einen Bürgerkrieg oder was auch immer. Ja. Angesichts der Tatsachen in den letzten zwei Jahren, ja, muss nur das Thema Flüchtlinge sagen.
Ja.
Das ist nur das Thema die letzten vier Jahre ist oder mehr schon, sechs Jahre, sieben Jahre Banken- und Staatsschuldenkrise sagen. Ja, ich muss nur Brexit sagen.
Mhm.
Allein der Tod von David Bowie hätte uns zu denken geben sollen. Also 2016 hat genug getan, kann jetzt aufhören, ganz ehrlich. Nein, es eskaliert gerade alles fröhlich vor sich hin.
Ja.
Und wenn man eine Eskalationsspirale nicht aufhält, dann sterben Menschen.
Ja.
So. Und das steht uns bevor, auf die eine oder andere Art und Weise. Ob man jetzt nur Angst davor hat, was man haben sollte, dass die Nazis sich wieder bewaffnen in Deutschland, Verkauf von kleinen genehmigungsfreien oder leicht zu bekommenden Waffen und scharfe Munition extrem in die Höhen gegangen und so weiter. War Ausstellung kleiner Waffenscheine war ja das Merkmal. Oder die Tatsache, dass Reichsbürger Polizisten abknallen, ja, dass der NSU immer noch nicht aufgelöst ist. Das kann einem auf der Ebene, ja, die Tatsache, dass bei der nächsten Frankreich-Wahl Le Pen wahrscheinlich gewinnen wird und die französischen Grenzen wieder dicht machen wird und aus der EU aussteigen wird, kann einen genauso Angst machen. Die Frage, was die Banken mit unseren Milliarden gemacht haben und warum man die Deutsche Bank jetzt staatlichen muss, nach all dem, was wir sowieso schon bezahlt haben, kann einen genauso Angst machen. Mhm. Ja. So, das Thema ist Angst, ja, und das haben die einen wie die anderen auf beiden Seiten. Und das ist ein schlechter Ratgeber in der aufgeheizten Situation, in der wir jetzt gerade sind, wo Wahrheiten, die man geglaubt hat, dass sie welche sind, auch offensichtlich nicht mehr gelten, sind wir. Da ist Druck im Kessel, ja, und es ist gefährlich so in der Situation. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
Wie lässt man den ab, den Druck?
Ja.
Wie würdest du den Druck ablassen?
Weiß ich nicht. Gibt keine Lösung für. Dafür.
Das heißt, wir können es ja nur platzen lassen.
Naja, nein. Das ist. Du weißt ja nicht, was kommt. Ja. Du weißt ja nicht, wie ob es einen gesellschaftlichen Stimmungsumschwung gibt. Was ich weiß, was man tun kann, ist einen klaren Standpunkt zu haben und überzeugt davon zu sein, dass man für die Richtigen und für die richtige Sache einsteht. So. Und
das Problem ist, dass
das gute
diese Überzeugung sind auch die es gerne knallen sehen würden, habe ich
auch das Gefühl. Die Nazis haben keine Überzeugung, das ist keine Überzeugung, da gibt's keine, geht's nicht um politische Handlungen, da geht's immer um die anderen und die anderen sind im morgen andere, die anderen, als sie gestern andere waren.
Hauptsache anders.
Hauptsache anders, das ist keine Überzeugung, das ist nicht begründbar, das ist nur agitierbar. Ja? Und das setzt sich eben nicht gleich.
Hm.
Ja. Das ist nicht dasselbe, wie sich darüber Gedanken zu machen, was die alleinerziehende Bäckereifachverkäuferin von meinen Gesetzesinitiativen hat. Das ist eine ganz andere Qualität von Überzeugung und von Standpunkt und von Haltung. Und da geht es darum, demokratisch zu sein. Ach, jetzt weiß ich wieder, die Abschaffung der Demokratie, genau. Also ich glaube, das ist nicht nur ein Hype, das ist tatsächlich auch, wir müssen drüber reden. Ja.
Ja.
Jürgen Roth, großartiger investigativer Journalist, hat tolle Bücher über den Bankenskandal geschrieben, auch über andere Dinge, hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Die schmutzige Demokratie. Kann man käuflich erwerben, sollte man auch käuflich erwerben. Ist ein sehr mutiges Buch, wo er von Idomeni über die Brüsseler Exit oder Nicht-Exit Chose, Ungarn, den Rechtsruck und was das mit den Banken zu tun hat und mit Korruption in der politischen Spitze geschrieben hat. Er nennt auch Namen und wird sehr, 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 sehr deutlich, wer denn hier eigentlich Europa kaputt macht.
Mhm.
Zwischenzeitlich auch mit sehr eindrückenden, beeindruckenden und bedrückenden Zeitzeugenbeschreibungen von Ärzten aus Idomeni zum Beispiel. Und er schildert so schön die Auswirkungen der Handlungen
auch. Ja.
Sehr nah. Und auf der anderen Seite, das war der eine Gesprächspartner, das eine Buch, was ich auf der Frankfurter Buchmesse diskutieren sollte. Das andere Buch war von Yvonne Hofstetter, IT-Unternehmerin, eine der wenigen Menschen und Frauen vor allen Dingen, die über Politik und Digitalisierungskritik im politischen Raum schreiben und wirklich verstehen, wie Technik funktioniert, wissen, was Systemtheorie ist und wissen, wie das Internet gebaut ist.
Mhm.
Was da so funktioniert. Das ist ein sehr erfrischendes Buch für jemanden, der ein bisschen was von Technik versteht. Und beide so, so kann es nicht weitergehen. Ja, auf der einen Seite Digitalisierung, die großen Konzerne schreiben, bauen uns die Welt zusammen, wie sie glauben, wir wollen sie. Es geht um Homogenisierung, um Vermarktung von menschlichen, von Profilen im Internet, so wie soll man da demokratisch frei agieren können, wie soll man sich dagegen irgendwie wehren können, was kann der Staat tun, dass halt Menschen monetarisiert werden, das komplette Leben, ja, am Ende auch Gesundheitsdaten und solche Sachen. Mhm. Ja, das ist ja, das macht ja, das verhindert ja tatsächlich eine freie demokratische Gesellschaft, wenn alles, was du tust, per App an deine Krankenkasse weitergegeben genau. wird und du, so, das ist ja relativ offensichtlich. Rechts und Korruption bei Jürgen Roth. Und ich saß dann nur so quasi dazwischen. Ich saß nicht wirklich zwischen denen. Ich habe dann nur mal gefragt, so, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie beide Bücher über den Kapitalismus geschrieben haben und dass der Kapitalismus das Problem mit der Demokratie ist? Und da komme ich zu der eigentlichen Frage. Warum können wir uns eigentlich den Kapitalismus ohne Demokratie vorstellen, aber die Demokratie ohne den Kapitalismus nicht?
So. Weil wir die Demokratie ohne Kapitalismus noch nie gesehen haben. Den Kapitalismus ohne Demokratie sehen wir täglich in China.
Zum Beispiel. Ja. Und das ist das nicht das Problem? Ist das nicht das Problem? So schön vielleicht die soziale Marktwirtschaft im ausgehenden 20. Jahrhundert funktioniert hat, sie ist jetzt der Grund dafür, warum wir diesen globalen Wirtschaftsmärkten politisch und demokratisch nicht Herr werden.
Ich glaube nicht, dass das die soziale Marktwirtschaft ist.
Doch, weil
ich glaube, das ist das, was soziale Marktwirtschaft genannt wird. Also wenn du dir den rheinischen Kapitalismus anguckst, wo wir eine sehr hohe Staatsquote hatten, wo Mitbestimmung viel stärker ausgeprägt war und so, da hat es ja noch funktioniert und es ging niemandem wirklich schlecht.
Aber ich habe ein Argument noch nicht gebracht, weil bisher habe ich nur Polemik geliefert. Okay. Du hast völlig recht, das ist ein Beispiel dafür, wie es auch funktionieren kann. Ist aber nicht stabil.
Mhm.
War nicht stabil und wäre auch jetzt nicht in keinem anderen Bundesland oder in Europa stabil, weil in der Aushandlung der sozialen Marktwirtschaft folgendes systemisch eingebaut war. Schnittstellen für die Wirtschaft auf demokratische Systeme Einfluss zu nehmen. Über den Rat der Wirtschaftsweisen, über findet man überall in diesem ganzen Konstrukt soziale Marktwirtschaft, sein staatsbestimmtes Konstrukt ist. Die werden jetzt genutzt und die werden schon seit Jahren genutzt, werden natürlich immer genutzt. Allerdings hat ein Staatswesen, insbesondere ein Nationalstaat, dem nichts mehr entgegenzusetzen.
Ja.
Weil es keine international demokratisch legitimierten Institutionen gibt. Ja, die EU versucht es ein bisschen, aber die hat nicht mal ein richtiges Parlament, was ein Haushaltsrecht hätte und ausüben könnte. Weil ein Nationalstaat gegenüber dem, was Google, Facebook und wer auch immer, auch große Automobilkonzerne, ja, ja. Haben wir ja gerade mit VW, Meinungsverstärkung reinbringen können, ja, in diese Schnittstelle, nichts entgegenzusetzen hat. Ja, und weil der einzige Weg, dem etwas entgegenzusetzen, nämlich Transparenz über die Argumente herzustellen,
ja,
die Öffentlichkeit zu nutzen, die Betroffenen zu nutzen und einzubinden in Form von Beteiligung, wegen mir auch öffentlicher Empörung. Ich meine, hat ja schon mal etwas sinnlos, aber hat ja schon mal funktioniert mit Google Street View zum Beispiel. Mhm. Weil das nicht geübt ist in unserem demokratischen System. Also diese Möglichkeit sieht ein Regierungsapparat in der Bundesrepublik nicht. Ne? Also es ist immer ein Aushandlungsprozess zwischen ungleichen Partnern.
Ja.
Und wir erleben im 21. Jahrhundert eine Situation, in der die demokratischen Systeme und ihre legitimierten Institutionen die untere Seite dieses Machtgefälles bilden. Und das ist das Problem.
Das ist das, wo ja oft genug gesagt wird, das Primat der Politik sei aus der Hand gegeben worden.
Das ist das Problem.
So. Warum holen wir es uns nicht zurück?
Weil man dafür eine Systemfrage stellen müsste. Weil es halt nicht einfach geht, mal hier, mal da und Facebook jetzt dazu anzuweisen, die Hasskommentare zu löschen.
Ja.
So. Sondern man muss sich selbst reformieren, um dieses Machtgefälle, was ich gerade bezeichnet habe, auf irgendeine Art und Weise, und ich hätte dafür auch kein Patentrezept, auf irgendeine Art und Weise auszugleichen. Sicherlich muss es in die Richtung Internationalisierung, was man heutzutage sagt, so Kompetenzabgabe.
Ja.
Ja? Natürlich brauchen wir ein starkes europäisches Instrument, ein gemeinsames europäisches Steuerrecht und darüber auch ein gemeinsames europäisches Sozialsystem.
Ja.
Alles andere ist überhaupt nicht verargumentierbar. Ja? Und ist auch nicht erhaltbar. Auch in Deutschland nicht erhaltbar. In einem Land, das ganz Europa oder zumindest alle europäischen Banken aus der Kaffeekasse bezahlen kann. Selbst hier wird das nicht erhaltbar sein. Und das sind ja auch, zeigt ja nicht nur die Agenda 2010, sondern da zeigt ja alles, was danach passiert ist, auch im Bereich Arbeitnehmer, Innenrecht, Lohnnebenkosten, Subventionen darüber und die Mindestlohndebatte auch an sich schon. So. Das ist für sich genommen nicht mächtig genug, dieses System, um den von außen und auch teilweise von innen, aber zumindest von der anderen Seite des Tisches, nämlich der Wirtschaftsseite, ökonomischen Seite und der Seite des Kapitalismus, dem etwas entgegenzusetzen.
So. Würde es nicht vielleicht sogar schon reichen, wenn wir die Schnittstellen verkleinern? Wenn wir so
jetzt, das könnte man auch machen. Das ist auch eine System.
Ja, stimmt.
Das ist auch eine Frage des Systems. Dafür müsste man halt mal ernsthaft die soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert reformieren. Beziehungsweise meiner Meinung nach abschaffen. Aber das ist so.
Wohingehend? Abschaffen.
Sozialismus. Trennung von Kapital und Produktionskraft.
Kannst du mir
ich darf Arbeitsleistung nicht länger in ökonomischen Gewinn, vor allen Dingen nicht ökonomischen Gewinn an internationalen Finanzmärkten umrechnen. Und das, da bin ich nicht schlau genug, um dir jetzt in drei Sätzen zu erklären, wie das alles funktionieren kann. Eine Sache, die wir schon mal hatten, ist das Trennbankensystem, also das ist eine relativ offensichtliche Trennung von Kapital und Produktionskraft, seit die Spardosen der Leute nicht mehr als Sicherheit für Spekulationen auf Finanzmärkten nehmen darfst. Hatten wir schon mal. Mhm. Ne? Ist auch nicht etwa, möchte man ja meinen, wenn man irgendwie die größeren deutschen Banken verstaatlicht, also wie WestLB, Hypo Real Estate, wie heißt sie jetzt, Bayern Hüb und so weiter. Das möchte man ja denken, dass dann zumindest sowas wie ein Trennbankensystem dabei rausfällt. Also dass man sagt, okay, ihr habt jetzt hier irgendwie, ihr habt nicht nur die Sicherheit der Spareinlagen der Bürgerinnen und Bürger, sondern ihr wurdet jetzt von uns auch nochmal von den Bürgerinnen und Bürgern über Steuergelder bezahlt. Wäre jetzt schön, wenn ihr einfach nicht mehr mit den Spareinlagen spekuliert. So. Ist ja auch nicht mehr rausgekommen. Ja, es ist eine systemische Frage. Hm. So eine Sache. Dann die ganze Verbindung zwischen Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum. Ja, also da gibt es viele Schnittstellen. Wie gesagt, bin ich nicht schlau genug, um das zu lösen. Aber die in die Richtung muss es gehen. Ja, und ob du dann, also ich bin ja nicht der Meinung, dass wir haben ja alle schlechte Beispiele im Kopf, wenn wir über Sozialismus reden.
Ja.
Reden wir über die DDR, untergegangenen Warschauer Pakt und so. Aber erstens hatten die eins nicht, nämlich ein demokratisches Selbstverständnis oder den Willen, eine Demokratie zu sein, als Staatsform und die Leute, die das am Ende gemacht haben. Und zweitens konnten sie keine Lehren aus real existierenden sozialistischen Systemen ziehen. Wir schon.
Mhm.
Hoppla. Ja, muss man sich nur mal hinsetzen und drüber nachdenken.
Gibt es denn oder siehst du irgendwo Bewegungen, die in diese Richtung gehen? Tatsächlich einen Systemwechsel herbei zu argumentieren, auch so zu verargumentieren, weil du kriegst gegen die Reichen wirst du den Systemwechsel nicht durchsetzen, aber das sind ja wenige. Wie verargumentierst du das so, dass die Armen mit dir gehen? Wie kriegst du die Armen dazu, eine Revolution zu machen? Das haben die noch nie gemacht.
Nee, geht ja nicht um Revolution. Ich bin kein Fan von Revolution. Ich weiß, das darf ich immer meiner neuen Partei nicht laut sagen. Muss ja immer ein bisschen Revolutionsrhetorik dabei haben. Aber nee, auch im Zweifel ist mir das auch lieber, als so weiterzumachen. Insofern würde ich mich einer Revolution natürlich nicht verschließen. Im Übrigen haben die Armen schon mal eine Revolution gemacht. Das nennt sich in der Bundesrepublik Wiedervereinigung. Aber das nochmal so nebenbei, das waren die Armen, die eine Revolution gemacht
haben. Aber es gab keine Reichen. Es gab keine Reichen, die denen... Stimmt, ja, doch, stimmt.
Doch.
Auf andere, vielleicht ein bisschen, auf ein bisschen andere Weise, als wir es im Westen gewohnt waren. Auf
andere Niveau als Herr Medorn und Co. Ja, das ist richtig. Aber es gab auch in der DDR Reiche.
Hm. Ja.
Was soll ich jetzt sagen?
Ich hatte gefragt, ob du siehst, ob es irgendwo eine Bewegung gibt, die
so genau. Also in meiner Partei, in meiner neuen Partei, die Linkspartei ist, Linkspartei wählen, gute Sache.
Warte mal, ich mach mir eine
Streich das mal nicht aus. mein Parteisoldatenstatus ist, ich habe einen Google Alert auf Klaus Lederer. Ist mir neulich mal aufgefallen. Schon ziemlich heftig.
Ja, stimmt.
Nee, aber wegen der Koalitionsverhandlung.
Sicher.
Ja,
ist klar.
Ja, ja.
Mein Natalie Portman Alert ist auch nur aus cineastischer.
Schönes Beispiel. Klaus Lederer, Natalie Portman. große Teile meiner neuen Partei können das, so darüber nachzudenken, wie ich das gerade skizziert habe. Gibt es sicherlich auch in anderen Parteien. Hoffe ich. Aber du meintest, darauf zieht deine Frage ja nicht ab. Deine Frage zieht ja darauf ab, ob irgendwie, ne, gibt es einen sozialistischen Schirmmacher.
Der er mittlerweile wahrscheinlich sogar wäre, wenn er nicht...
ach nee, ich glaube, Schirmmacher wären die Sozialisten geworden. Aber
ich weiß nicht, der hatte so eine
vielleicht
so eine
dem, was dem im sozialliberalen Spektrum noch am nächsten kommt, da würde ich dir zustimmen. Wir alle vermissen ihn und wir brauchen mehr von Leuten wie Frank Schirmmacher. Aber sehe ich nicht. Gibt es nicht. Es gibt Leute, oh Gott, mein Namensgedächtnis. Okay, nee, wenn es mir da einfällt, sage ich den Satz. Mhm. Es gibt Einzelpersonen und es gibt immer wieder Versuche, schlaue Leute, die Schlaues aufschreiben, auch gerade im europäischen Kontext, die viel davon haben. Also viel auch darüber nachdenken. Das ist viel Analyse und das liegt vor allen Dingen meiner Meinung nach daran, dass der Hauptteil der Arbeit, der gerade von Intellektuellen leistbar ist, dafür drauf geht, durch das Gestrüpp an Krisenrhetorik, Aufregung und immer wieder gleichen Empörungsmechanismen durchzudringen und zu dem Kern vorzudringen, den es irgendwie zu analysieren und zu diskutieren geht. Ja. Also nicht Griechenland ist das Problem, nicht mal die Flüchtlingszahlen sind das Problem, sondern du musst halt auf den Kern des Werteverlusts der Europäischen Union durchstoßen. Und wie willst du das tun in einer Situation, wo du in einem politischen Kontext von Krise zu Krise zu Krise rennst? Ja. Wo du überhaupt nicht mehr, ich meine, ist ja die Erkenntnis, dass es eben nicht Raubtierkapitalismus oder Turbokapitalismus ist, sondern einfach nur schnöder Kapitalismus, wie es ihn seit jeher gegeben hat. Das ist ja schon eine Arbeit, eine Denkleistung, die für viele nicht in der Lage, in der sich viele nicht sehen, sie erbringen zu können.
Aber wie machst du das? Wie dringst du zum Kern durch? Und wie dringst du vor allen Dingen so zum Kern durch, dass du die Menschen mitnimmst? Also dass auch der Letzte begreift, dass er davon profitieren kann.
Weiß ich nicht. Also ich nicht, ich überzeuge ja auch keinen. Also ich meine, das ist immer so, sind wir jetzt wieder bei der Frage, wie macht man Politik erfolgreich? Ja. Was gehört alles dazu? Naja, du musst halt schlau sein, du musst halt denken können. Und wenn du nicht schlau genug bist, um ein Problem zu lösen, musst du die Leute kennen, die schlau genug sind und sich aber in der Frage der Haltung und des Standpunkts halt mit dir einig sind. So, dann musst du das Ganze verkaufen können. Geht es natürlich auch um Führungspersönlichkeiten, die das Ganze an die Leute bringen, die es halt nicht verstehen und auch nicht verstehen müssen, weil wir eine arbeitsteilige Gesellschaft haben, die nur das Gefühl brauchen, Na, wenn das so ist, so, das musst du erreichen. So. Und dann brauchst du auch keine Revolution, sondern dann siegt der gesunde Menschenverstand. Das Problem ist, dass wir da auf einer Ebene gerade diskutieren, die ist einfach nicht Thema. Hm. Da stößt keiner durch. Also bis dahin kommt man gar nicht, wenn man sich um die allgegenwärtigen, kaum zu überblickenden Probleme, die wir haben.
Im Kleinen sehe ich das bei der Rundfunkbeitragsdebatte immer wieder.
Zum Beispiel. Also
das ist, kann man sagen, auch man hält sich stundenlang damit auf, darüber zu diskutieren, ob es sinnvoll ist, einen Rundfunkbeitrag zu erheben oder nicht. Dabei ist das Problem gar nicht die Frage, ob es sinnvoll ist, sondern das Problem ist, was mit dem Geld gemacht wird.
Richtig.
Das ist immer wieder was, wo ich darum verweigere ich mich mittlerweile auch solchen Diskussionen. Na, zurück zu den Parteien. Du bist recht spät aus der Piratenpartei ja ausgetreten erst. Also da waren die meisten anderen waren ja schon raus, als du noch Mitglied der
November
Piratenpartei
warst. November 2015.
Ja, das ist ja recht spät.
Ja.
Wann hattest du den inneren Parteiaustritt schon vollzogen? Gab's da einen Schlüsselmoment?
Irgendwann nach diesem berühmten Parteitag in Halle.
Was war da?
Ich weiß nicht, manch einer mag sich noch an diese kurze mediale Aufregung über die, wie hieß das denn jetzt? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das hieß. Also es war so, wir hatten ja einen recht progressiven Bundesvorstand in der Piratenpartei, der dann sabotiert worden ist im Rahmen dieser Bombergate-Debatte. Ich erkläre das jetzt nicht, wen es interessiert, der darf Bombergate googeln. Dann ist ja dieser recht progressive Bundesvorstand weggeputscht worden. Die Entscheidung fiel in Halle. Und da hatten wir so eine Situation, wo unsere einzige Europaabgeordnete, es war Wahlkampf während dieser ganzen schlimmen Debatte und dieser Zeit, dieser Putschversuche und dieser Ekligkeiten im Rahmen Bombergate, wo dann Teile der Partei einfach mal die komplette Parteiinfrastruktur abgeschaltet haben, weil ihnen nicht gefallen hat, was der Bundesvorstand gemacht hat, was auch sehr lustig ist.
Die Parteiinfrastruktur?
Ja, alles halt. Webserver, Mailinglisten, Mails, alles abgeschaltet. Das nannten die dann Orga-Streik. Und das haben sie halt als Erpressungsversuch gegenüber dem Bundesvorstand. So. Und das war so ungefähr auf der Ebene, wurde die Debatte geführt. Gleichzeitig nebenbei, so als Kollateralschaden, hat man auch den Europawahlkampf der Piratenpartei torpediert, also dadurch halt massiv torpediert. Hätte durchaus zwei oder sogar drei Europaabgeordnete reinkriegen können. Am Ende hat es nur für eine gereicht. Mhm. Diese wirklich sehr tolle Frau Europaabgeordnete Julia Reda durfte dann gnädigerweise ein paar Minuten auf dem Parteitag in Halle, das dann der nächste nach der Europawahl war, wo dann eben auch der Bundesvorstand abgelöst werden sollte, weggeputscht.
Warum weggeputscht?
Naja, weil es halt weggewählt, weil es halt mit unpolitischen, undemokratischen Methoden einen Machtwechsel geben sollte.
Verstehe.
Mit Intrigen und zum Beispiel dem Militär, was in das Militäräquivalent in der Piratenpartei wären die Sys-Admins gewesen.
Okay.
Die haben ja Orga-Streik gemacht, also war klar, wo auf welche Seite sie stehen. Die haben es halt quasi das Internet abgeschaltet und überall Grenzposten an den Straßen errichtet. Klassisch. Ja. So, und die hielt dann eine Rede und forderte innerparteiliche Solidarität ein und sagte halt so, wir sind irgendwie viele aus vielen Regionen und wir müssen uns miteinander solidarisieren. Das gerade vor allen Dingen Anne Helm, das war ja Protagonistin Bombergate, die von Nazis bedroht wird und als auch, wo die Tür aufgebrochen wird und so, wo Nazi-Demonstrationen vor der BV Neukölln stattfinden, wegen ihr und sie körperlich bedroht wird, da will sie gerne Solidarität und für Solidarität in der Partei werben. Dafür wurde sie ausgebuht auf dem Parteitag. So. Und das ist dann so eine Situation mit der Tatsache, dass der neue, jetzt inzwischen auch abgewählte Bundesvorstand der Piratenpartei damals dann halt 80% bekommen hat und keiner der vermeintlich Linkeren oder Linkeren kann man schon sagen, Kandidaten gewählt worden ist, weiß man dann auch.
Das ist nicht mehr meine Partei.
Nicht so richtig, nee. Also keine Entsolidarisierung mit Nazis, alles, was irgendwie
Ich kann ja verstehen, dass man sagt, Anne Helm hat nicht mehr alle Tassen im Schrank für die Nummer, die sie da gemacht hat. Aber die hat sie nun mal gemacht, dafür sie fallen zu lassen. Das finde ich schwierig. Ja.
Ich wollte das Thema jetzt nicht aufmachen.
Entschuldigung.
Sind auch anderer Meinung. Aber das ist, nein, das ging ja nicht mehr um die, das, was Anne Helm gemacht hat. Es ging einfach darum, dass eine Kommunalpolitikerin
genau.
der Piratenpartei von Nazis angegriffen worden
ist. Das sind halt zwei Paar so. Schuhe.
Ja. Und dass der rechtsaußen SPD-Politiker und Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowski es geschafft hat, sich mit Anne Helm zu solidarisieren, ohne ein Wort über Bombergate, um die Aktion zu verlieren. Ohne etwas darüber zu sagen, sondern einfach zu sagen, nee, das ist ja so eine nicht. Kollegin von einer demokratisch gewählten Partei, die mir näher steht als weit, weit näher steht als die Nazis, da ist völlig klar, wo ich stehe. So. Und das hat die eigene Partei halt nicht geschafft. Mehr noch, es nicht nur nicht zu tun, sondern diejenigen in der Partei, die es tun, die sich solidarisieren, auch sukzessive zu bekämpfen. So. Und irgendwann danach, und dann habe ich dann auch gedacht, okay, dann war halt irgendwie Bruno Kramm hier der Horrorclown. Ich finde es immer lustig, wenn jetzt über Horrorclowns geredet wird.
Dieser das Wahlplakat, ist, ja. Da,
wir hatten halt den originalen Horrorclown, ja, ich Horrorclown, bevor es cool war. Und dieser Horrorclown dann gewählt wurde und erstmal angefangen hat, mit Russia Today Deutsch Interviews zu geben und so eine eigene Kolumne dazu haben, und ich gerade Fraktionsvorsitzender war schon eine Weile und ihm dann nur mal eine SMS geschrieben habe, gesagt habe, dass ich es nicht so cool finde, wenn er weiter bei RT Deutsch auftritt.
Du hast geschrieben, wenn du das weitermachst, knallt's gewaltig.
Nee, ich habe einfach gesagt, du lass uns mal drüber reden, wenn du Kontakte brauchst. Das ist auch eine Frage von politischen Stilen, ne? Also der eine so, der andere so, ne? Die Frage, ob das mehr Erfolg bringt. Aber ich habe gesagt, du weißt, wenn du Sorge hast, einen Pressekontakt und irgendwas rüberbringen willst, ich kann dir da auch helfen. Ja, du musst nicht zu Russia Today gehen. Und er mir dann irgendwie nur eine giftige SMS zurückgeschrieben hat, dass er sich das nicht vorschreiben lässt und dass er die Kritik an Russia Today auch nicht verstehen kann. Und dann, es war kurz danach, also irgendwie in diesem Zeitraum, da wusste ich auch, okay, ja, nee. Also die Partei war mir lange Zeit so unwichtig,
ja.
dass ich nicht mal austreten wollte.
Verstehe. War es ein Fehler, überhaupt eingetreten zu sein? Abgesehen Nö. Davon, dass dir das Mandat verschafft hat, natürlich.
Nee, das Mandat haben ungefähr 20 andere und ich mir verschafft und nicht die Partei. Aber da hat der Parteieintritt natürlich geholfen, das ist richtig. Also das, damit muss ich auch mal aufräumen. Ja? Also
wie die Partei
Allejenigen, die behaupten, dass die ist ja wir im Sinne von ich, Heiko Herbeck, Christopher Lauer, also all diejenigen, die jetzt so diesen Hasskreislauf haben wegen ihrer Partei Aus- und Übertritte, wir ja der Partei zu verdanken hätten, dass wir im Abgeordnetenhaus sitzen, kann ich ja sagen, also kann ich ja hier mal nutzen die Zeit, um zu sagen, das ist schlicht falsch.
Das musst du mir erklären.
Naja,
also, weil ich dachte immer, man wird auf die Liste gewählt von der Partei.
Ja, ja, die Partei, wenn es eine Partei gegeben hätte, die der erfolgreiche Wahlkampf ist deswegen so erfolgreich gewesen in 2011 in Berlin, weil wir uns unter anderem die Einmischung der Bundespartei entboten haben. Ja, auch so mit, im Zweifel machen wir halt Pressearbeit gegen die Bundespartei und sagen der Presse, die uns gerade gewogen ist, wie doof wir euch finden, wenn ihr hier nach Berlin kommt und uns hier irgendwie reinredet. Weil wir, nachdem alle Gremienstrukturen und Parteiarbeitsstrukturen versagt haben in der Organisation des Wahlkampfs, uns irgendwie, wie gesagt, in verschiedenen Gruppen, dann insgesamt Vereinigungsmänner 20 Personen zusammengesetzt haben und die Wahlplakate geplant haben, die Streumittel geplant haben, das Wording geplant haben, das Wahlprogramm zusammengeschrieben haben. Monika Belz und ich, eine ehemalige Mitarbeiterin dieser Fraktion, auch jetzt Linke, waren quasi alleine dafür verantwortlich, diese sogenannten Wahlprüfsteine, also die Beantwortung der Fragen von Institutionen zum Wahlkampf zu beantworten und damit halt das Bild der Partei nach außen zu prägen. Es war eine kleine Gruppe von 20 Personen ungefähr, von denen es waren nicht alle, aber so 90% entweder dann im Abgeordnetenhaus als Abgeordnete oder in Zusammenarbeit oder als Mitarbeiterin der Fraktion hier im Abgeordnetenhaus gesessen haben. Wir haben das selbst gemacht. So. Und dann gab es natürlich noch Leute, das heißt, an der Basis, die ganz viel an Fraktionen und so mitgestaltet haben. Aber wir waren die Berliner Piratenpartei in dieser Frage Wahlkampfmanagement. Die Anträge zu dem Wahlprogramm, sind fast ausschließlich von Leuten gekommen, die hier im Abgeordnetenhaus entweder gesessen und gearbeitet haben. Da war sonst niemand anders.
Ohne das Label der Partei hättet ihr es aber nicht hingekriegt.
Ja, natürlich, wir waren ja in der Partei, aber wir haben das selber gemacht. Also,
das heißt, ihr hättet theoretisch
Plakate aufgehangen.
Ja.
Ja, die Abgeordneten, die hier drinnen gesessen haben in dem berühmten 2011er Plakatierwochenende, also, haben das selber gemacht.
Dennoch, wenn es nicht diese Piratenbewegung gegeben hätte, hättet ihr diesen Impact nicht gehabt.
Nee, wir hatten ja 2011 schon keine Piratenbewegung mehr. 2010 war ja ein absolutes Nulljahr mit 1,6% in NRW.
Ja, aber 9 war es, glaube ich, als dann das erste Mal die Presse auch aufmerksam wurde und
ja, aber gesagt, dazwischen
ist was Neues,
halt
Interessantes.
Nicht. Dazwischen halt überhaupt nicht. Und die einzigen Male, wo die Presse aufmerksam geworden ist, ist bei Liquid Feedback und dem Streit, den sich der Berliner Christopher Lauer, der auch auf der Landesliste und in der Organisation 2011 stand, mit dem Bundesvorstand geliefert hat. Da war mal kurz in 2010 so eine Spitze. Zwischen 2010 und 2011 hat sich niemand für uns interessiert und die Prognosen realistischerweise lagen irgendwo zwischen 1-2%, so wie in NRW kurz vorher. Ja, das... Da war nichts.
Also du meinst, wenn ihr eine eigene Partei gegründet hättet, also mit diesem harten Kern,
das gleiche gewesen. So, wir haben auch keine typischen Piratenthemen gehabt auf dem Wahlplakat. Also wir haben ja nicht mal dieses hier Internet und Urheberrecht so. Ja. Wir haben zwar gesagt Netze, Nutzerhand, also progressive, linke, technisch orientierte Sachen. Das hätte man auch mit der Partei der Geilen machen können,
ja,
die wir übrigens auch gegründet haben kurz vorher. Also ein Jahr oder so vorher. Naja, Partei gründen ist ja einfach, solange man nicht es offiziell macht.
Ach so, ja. Gut. Also Interessensgemeinschaft.
Ja, ja.
So. Das ist das, was ich immer Neigungsgruppe
nenne. Satzung, ja. Vorstand und so. Es gab eine Gründungsversammlung und Wahlen und alles. Nein, also das, dann könnte man auch sagen, Mitgliedsbeiträge. Der Wahlkampf ist finanziert worden durch Spenden, die wir eingeworben haben in aller großen Detail. Durch Spenden, die spätere Abgeordnete und Unternehmer wie Pavel Mayer in Größenordnung geleistet haben. Also wirklich, wirklich viel, damit der Wahlkampf laufen kann. So, das, also ja, natürlich hat das alles was mit der Partei zu tun gehabt. Aber der Vorwurf, der jetzt kommt,
dass ihr ohne die Partei uns wärt ihr nichts. Hättet.
Ja.
Das mag sein, dass ihr ohne die Partei nichts wärt, aber ohne euch wäre auch die Partei nichts.
Nee, ohne uns wärt ihr nichts, ist halt falsch. Wir hätten es halt auch anders machen können. Und es ist halt auch, ich lasse mir auch nicht sagen, dass ich ohne das Mandat hier nichts wäre, was ja der andere Gedanke wäre. Das ist einfach nur Gift und Galle spucken und es ist schlicht und faktisch falsch. Ja. Die Möglichkeit, unter dem Label was zu machen, ja gut, okay, gut, aber... Hätten wir so gemacht, wie das Label gewollt hätte, wären wir nicht im Abgeordnetenhaus gewesen.
Das heißt, es war eine andere Partei?
Im Prinzip, ja.
Was waren die wesentlichen Unterschiede?
Naja, dass wir halt um Politik gekümmert haben und nicht um Sprüche klopfen. Also es ging halt darum, dass wir überlegt haben, was ist wichtig hier in Berlin und danach unsere Forderungen aufgebracht haben. Ja. Dass wir eine gemeinsame Haltung hatten, ja, dass wir halt uns nicht daran zerstritten haben, ob wir jetzt Technik und Staat doof finden oder gut, sondern für uns war klar, irgendwie Technik, Staat ist gut, muss sozial organisiert werden, ja, auf eine bestimmte Art und Weise, dass wir eine Transformationsleistung von den klassischen Piratenthemen zu den Dingen erbracht haben, die irgendwie in der Berliner Politik wichtig sind. Zum Beispiel Rekommunalisierung.
Aber das habt ihr ja vorher, nicht bevor ihr im
Natürlich, Netze und Nutzerhand stand groß auf dem Plakat. Wir haben uns das nicht ohne aus Jux und Tollerei überlegt, sondern daraus was gemacht. So, Religionsfreiheit, Religion privatisieren, auch in diesem ganzen Spektrum. So. Demokratietheorie, das ist dann natürlich maximal lustig und polemisch, aber auch selbst das haben sich ja andere Landesverbände nicht getraut. Mit dem Christopher Lauer Plakat, warum hänge ich hier eigentlich, hier geht eh nichts vorbei.
Ja.
So. Alles im Zusammenhang mit Wahlrecht ab Null und so. Mhm. Das kommt auch aus dem Internet. So, niemand on the Internet, nobody knows your dog. So, kommt auch aus dem Verständnis heraus, dass Menschen nicht dadurch einzuteilen sind, wo sie herkommen und wie alt sie sind zum Beispiel, sondern was sie können und was sie wollen. Daher kommt ja diese Idee mit dem altersuneingeschränkten Wahlrecht, die wir da entwickelt haben. Und so weiter und so fort. Das ist alles passiert, aber es ist halt von einer sehr kleinen Gruppe passiert. Ich möchte auch niemandem zu nahe treten, wenn 20 nicht ganz stimmt, aber Leute, die dabei waren, die wissen, was ich meine.
Jetzt waren die Piraten noch in zwei anderen Bundesländern erfolgreich, Nordrhein-Westfalen.
Drei?
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein.
NRW.
Habe ich ja gerade gesagt, Nordrhein-Westfalen.
Schleswig-Holstein und Saarland.
Saarland, oh ja, stimmt, Saarland, mein Gott, Entschuldigung. Ja,
drei. Kurz nach der Berlin-Wahl und danach nie wieder. Mensch, woher kommt das?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was haben die richtig gemacht?
Nichts.
Nichts.
die sind einfach kurz nach der Berlin-Wahl gewählt worden. Es gab im Saarland, das war die nächste, das nach der Berlin-Wahl, das nächste, der nächste Einzug im Saarland, gab es nicht mal einen Landesverband wirklich. Da sind die Berliner nach ihrem Wahlkampf, viele von uns, auch so Simon Kowalewski, der im Abgeordnetenhaus dann schon war und so, sind hingefahren und haben Plakate gehängt und Infostände gemacht. Damit die, da, weil wir wussten natürlich, war ja offensichtlich, jetzt ist der Hype da, jetzt gucken alle auf die Piratenpartei, die muss Plakate hängen, die muss da sein, im Bild sein, dann wird sie auch gewählt. Und genauso war es auch, die mussten nichts dafür tun.
Du gehst also davon aus, dass die bei den nächsten Wahlen alle rausfliegen auch?
Das wissen die auch.
Was könnten sie dagegen tun?
Nichts. Nichts.
Warum
es
nicht?
Es gibt keinen Hype mehr. Die können mit einem Label, was schon mal durch einen Hype gegangen ist, und da geht es ja wirklich um Verkauf, um PR und Politikmarketing, können die nicht mit einem Label, das verknüpft ist mit Untergang.
Ja.
Kannst vergessen.
Hast du damit jemals gerechnet, dass das so passiert?
Ja, und zwar bewusst, dass das völlig absurd ist, was da 2011, 2012 passiert ist und abgegangen ist.
Okay, das habt ihr immer gesagt. Ne? Also das ist vollkommener Wahnsinn. Grotesk,
und das geht den Bach runter wieder, und wir müssen uns halt darauf vorbereiten. Da einbezogen in die Überlegung war immer die Tatsache, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass die Partei sich in so schneller Zeit ausreichend professionalisiert und schlagkräftig wird, um das aufzufangen, was da offen zwangsläufig kommen muss. Ja. Und so ist es dann auch gekommen. Das hat uns nicht davon abgehalten, dass wir es mehrfach versucht haben, so auf Parteitagen mit entsprechenden Anträgen, mit immer wieder ins Gewissen reden, auch die Vernetzung Partei-Fraktion haben wir auch von Fraktionsseite mehrere Modelle gefahren über die 5 Jahre. Wie passt es denn jetzt besser? Ist immer wieder daran gescheitert, dass entweder niemand aus der Partei gekommen ist oder nur Parteileute gekommen sind, die also sowieso alles scheiße fanden, was wir gemacht haben, weil wir ja zu denen da oben gehört haben. Und es war nicht zu moderieren. Also ich sage jetzt aus meiner Perspektive, ich hatte eine sehr schöne Bildungsarbeitsgruppe in der Partei, die auch viel mit Liquid Feedback gearbeitet hat. Da haben wir zum Beispiel das mit der Bildungspflicht durchbekommen. Da habe ich mich auch erst überzeugen lassen. Dann bin ich auch im Parlament
zu einem. Wovon überzeugen? Von der Bildungspflicht oder von Liquid Feedback?
Ja. Okay. Pflichte ich natürlich nicht, weil da war ich ja von Anfang an dabei. Da bin ich erst überzeugt worden von meinen Parteikollegen, dass es eine gute Sache ist, und bin dann auch durch die Überzeugung, die ich da gewonnen habe, in dem Diskurs ganz offensiver Vertreter des Ganzen gewesen, auch im Parlament, und habe mich auch beschimpfen lassen von allen anderen Fraktionen, wie ich auf die Idee kommen kann, und habe das trotzdem vertreten. Das hat eine relativ kurze Zeit sehr gut funktioniert, sowohl mit Treffen als auch eben mit Liquid Feedback. Bei allen anderen Sachen ist mir das nicht aufgefallen, dass das funktioniert hat.
Woran ist das gescheitert?
Weiß ich nicht. Fragen Politikwissenschaftler. Und ehrlich gesagt will ich auch nicht drüber nachdenken. Es geht mir so am Arsch vorbei.
Das glaube ich dir nicht.
Nee, es geht mir wirklich am Arsch vorbei. Dinge entstehen und vergehen.
Ja.
Und die Partei, wie gesagt, mein Blick auf die Partei ist seit 2009. Ich bin eingetreten in die Partei. 2 Wochen später saß ich zusammen mit Christopher Lauer und Fabio Reinhardt jeweils an 3 verschiedenen Tischen an der C-Base. Und die eine haben Pressearbeit organisiert. Wir haben Öffentlichkeitsarbeitssachen für den Wahlkampf gemacht. Und die nächsten haben das allgemeine Organisation, Parteitage, Veranstaltungen und ähnliches. Das war das erste Mal, dass es überhaupt Strukturen gab, die, also das waren ja noch für sich noch keine Strukturen, aber überhaupt Gruppen, die sich verschiedene Zuständigkeiten gegeben haben und so. Das ist mein Blick auf die Partei seit 2009. Dann haben wir Liquid Feedback gemacht, dann haben wir das und dieses und jenes gemacht, und ich saß im Prinzip von Anfang 2010 bis September, Oktober 2011, also bis ich dann im Abgeordnetenhaus war, jeden Tag mehrere Stunden in der Geschäftsstelle und habe da Dinge getan. So, das funktioniert ja auch nur so über Selbstausbeutung und ehrenamtliches Engagement. Aber das ist dann halt, das ist die Partei gewesen, ja. Und die tollen Leute, die ich in der Partei kennengelernt habe, von wo man auch so einen sentimentalen Wert hätte und sich fragen würde, ach, warum hat das alles nicht geklappt? Mhm. Denen geht's gut, die sind woanders, mit denen bin ich weiterhin politisch vernetzt. Es geht mir am Arsch vorbei, ehrlich gesagt. Man kann es kurz umschreiben mit das Unpolitische hat Beharrungskräfte gezeigt, die wir alle nicht erwartet haben, und dann kommst du halt mit politischen Diskussionen und Professionalisierung in der Politik und Handlungswollen, ja, mhm. also dem Willen nach eigenem Handeln und Wirken.
Wirkmächtigkeit,
kommst du halt auch nicht weit. So. Aber da kann, wie gesagt, es alles, steht alles im Wiki, Generationen von Doktorandinnen und
Doktoranden können darüber arbeiten.
So, das ist nicht an mir, das zu beschreiben.
Was?
Meine Piratenpartei gibt's noch. Die ist jetzt bei den Linken, bei der FDP, bei der SPD, bei den Grünen. Tolle Leute. Machen weiterhin geile Politik, in welchem Rahmen auch immer.
Was ist politisch und was ist unpolitisch? Du sagst, die Beharrungskraft ist unpolitisch. Woran erkenne ich, ob ich politisch bin oder unpolitisch?
Naja, ob du dich einem politischen Diskurs verweigerst oder nicht. Wenn du sagst, die da oben und deine Nase,
ja.
dann ist relativ sicher, dass du zumindest in diesem Moment ein recht unpolitischer Zeitgenosse bist. Wenn du sagst, ja, deine Meinung, also danke für deine Meinung, aber ich teile sie nicht. Mhm. Und im Übrigen sehe ich jenen und diesen Fehler in deiner Analyse und würde gerne mit dir über folgende Änderungen deiner Handlungsempfehlung und deiner Ziele diskutieren. Dann kann man relativ mit relativ großer Sicherheit sagen, dass du in diesem Moment ein politischer Mensch bist.
Wenn ich eine Partei angucke, habe ich immer so ein Gefühl von einer gewissen Homogenität. Und du sagtest jetzt gerade, ihr habt euch verteilt auf die SPD, auf die Grünen, auf die FDP und auf die Linke.
Habe ich da alle? Hallo? Ist naja, alle zur ein paar Union von gegangen? Den Vollidioten aus dem Westen sind auch zur Union gegangen, aber ja, die meinte ich nicht.
Ja.
Ist auch nicht meine Piratenpartei.
Sind Parteien grundsätzlich so heterogen?
Es sind auch auf lokaler Ebene, zum Beispiel in Dresden, gibt es ja eine Rot-Rot-Grün-Orange-Koalition im Stadtrat. Da sind auch tolle Leute, die ich zu meiner Piratenpartei zählen würde, noch immer in der Partei und im Stadtrat.
Aber sind Parteien grundsätzlich so heterogen, dass sie sich auf alle anderen Parteien aufteilen, wenn sie zerfallen? Oder ist das auch eine Spezialität der Piratenpartei?
Weiß ich nicht, fragen Politikwissenschaftler. Also bei der Spaltung der SPD war es halt die WASG und dann die Linke. So, da war es nicht besonders heterogen, glaube ich, wobei ich das auch nicht belegen könnte. Als die alten Grünen sich auseinander dividiert haben, ist daraus die ÖDP entstanden. Also bestimmt auch einige zu anderen Parteien gegangen. Ich jetzt keine prominenten Beispiele dafür hätte.
Warum bist du zur Linkspartei gegangen?
Weil ich Sozialist bin.
Jetzt hättest du natürlich auch zur SPD gehen können und die an ihren ehemaligen Sozialismus erinnern können.
Wann waren die SPD jemals sozialistisch?
In den 70ern.
Ach so, ja,
Zentralsteuerungshypothese.
Als die CSU auch sozialistisch war, ja. Genau. Ja, wegen mir, nee, aber ich kann ja irgendwie, entweder gehe ich in eine im Grundsatz sozialistische Partei oder ich erinnere eine nicht sozialistische Partei daran, dass es sinnvoll ist, Sozialismus versuchen politisch zu gestalten, dann hätte ich aber auch bei der Piratenpartei bleiben können.
Wann hast du erkannt, dass du Sozialist bist?
Irgendwann. Also irgendwann in den letzten 5 Jahren.
Also kein Schlüsselerlebnis?
Nee, das ist so, das wächst in einem. Also irgendwann muss man ja auch mal nachlesen, was ist das eigentlich, was bedeutet das Wort eigentlich, wenn man es vorher nicht benutzt hat. So.
Was bedeutet das eigentlich?
Trennung von Kapital und Produktionskraft. Im gesellschaftlichen Kontext.
Wie lange hast du gebraucht, um dich für die Linke zu entscheiden? Also du wirst ja wahrscheinlich nicht gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf die Piraten, ich gehe jetzt zur Linken, sondern
die Entscheidung war eher Linke oder keine Partei.
Du also hast zu keinem Zeitpunkt an irgendeine andere gedacht, nein, FDP Gott, übernehmen.
Oh Gott, nicht. Nein. Boah, wird schlecht bei. Also wirklich, in mir schnüren sich Dinge zusammen, wenn ich darüber nachdenke, in eine andere Partei zu gehen. Nein, oh Gott, diese Bigotterie in dieser Scheiße.
Aber die sieht man in der Linken doch genauso, oder nicht? Sehe ich da keine Bigotterie?
Ja klar, wir sind alle Bigott. Die gesellschaftliche Hybris, die tragen wir alle in uns. Und ich als Sozialist kaufe trotzdem auf Amazon. Ja, und natürlich, aber man muss immer irgendwann die Kirche im Dorf lassen und sich überlegen, auf welcher Ebene es sich lohnt, gegen Bigotterie und Hybris zu kämpfen. Und da geht es um konkrete politische Entscheidungen. Und da habe ich hier 5 Jahre die großen Parteien in Deutschland vor Augen gehabt, im Berliner Kontext, und haben einen relativ guten Informationsfluss aus der Bundesebene gehabt, wie sich da die Leute verhalten. Und da kann ich dir mal ganz eins sagen. Es gibt eine Partei, die konsequent nicht gegen die Abschaffung von Asylrecht gestimmt hat. Und es gibt eine Partei, die konsequent für einen Klassenstandpunkt in allen politischen Lebenslagen gestritten hat. Mit dem Existenzrecht Israels und der Außenpolitik, da diskutieren wir mal noch drüber, da ist auch gegen Unterdrückung und so mit der Hybris nochmal so ein Betätigungsfeld, aber es gibt genau eine Partei, von der ich behaupten kann, dass sie in ihren politischen Entscheidungen, nicht in der Rhetorik und nicht in den Einzelpersonen, sondern in den politischen Entscheidungen und dem, was dabei rauskommt und wie sie ihr eigenes Wahlprogramm umsetzen, wenn sie im Bundestag oder in den Landesparlamenten irgendwo abstimmen, keine Hybris an den Tag legen und keine Bigotterie.
Sie hatten aber auch noch keine Regierungsverantwortung, doch in Berlin mal.
In Berlin, in Sachsen, nee, in Sachsen hatten sie noch nicht, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg.
Funktioniert das da auch so gut?
In Brandenburg habe ich ein bisschen, naja, in Brandenburg hatten wir jetzt so den Fall, dass eine rot-rote Regierung, und da waren die Linken auch nicht mal leise und haben sich zurückgehalten, sich geweigert hat, die Akten des eines der wichtigsten NSU-Personen weiterzugeben. Oder einen Untersuchungsausschuss dazu einzurichten. Schwierige Situation. Muss man ausdiskutieren. Ja. Wir haben jetzt auch den Fall, dass ein Brandenburger Bundestagsabgeordneter, ich weiß gerade gar nicht wer, ich habe es nur am Rande gehört, offensichtlich irgendwie den Fahrdienst des Bundestages benutzt hat für Dinge, die er hätte nicht benutzen sollen. Ja, sowas passiert halt. Aber wenn ich mir angucke, wie die Linken mit links regierten Länder zum Beispiel im Bundesrat zur Asylrechtsverschärfung und sogenannten Asylkompromissen abstimmen, dann weiß ich, wo ich richtig bin. Punkt. So, da muss ich auch nicht diskutieren über irgendwie menschliche Schicksale und die menschlichen Probleme, die man hier so haben kann mit anderen Parteien, die dann sicherlich auch bei der Linken eine Rolle spielen. Und ich fand auch nicht alles gut, was die Linke hier im Abgeordnetenhaus gemacht hat. Zum Beispiel beim Thema Games. Ja, E-Sport, wo wir uns engagiert haben, wo dann irgendwie so ganz krude sozialkonservative irgendwelche Rhetorik ausgepackt wurde, das wären ja keine Spiele und kein Sport und überhaupt sollte man das alles abschaffen und so.
Und Schach gleich mit.
Ja, und Schach gleich mit, so, genau, sowas halt. Das finde ich auch nicht gut, ja, aber wie gesagt, man muss ja gucken, auf welcher Ebene man sich verkämpft und was man für wirklich wichtig hält.
Oh. Pick your fight.
Ja, und Sarah Wagenknecht hat gegen jeden Asylkompromiss gestimmt im Bundestag. Und hat auch nie was anderes behauptet. So, dass sie dann darüber halt Blödsinn erzählt und zu den Nationalbolschewisten in unserer Partei gehört. Ja, so, bildet dann aber auch nur einen Teil der Partei und der Gesellschaft ab. So. Gleichzeitig ist völlig klar, wo sie steht, wenn es um konkrete Fragen geht.
Was für eine politische Zukunft erwartest du dir? Oder wünschst du dir?
Ja, genau, Erwartungen sind in Erwartungen.
Welcher Ruf soll dich ereilen?
Erwartungen sind in Beziehungen und der Politik immer eine schlechte Idee.
Jo.
Was wünsche ich mir? Schon irgendwann nochmal ein Mandat.
Wo? Lokal, Region, also?
Europa.
Europa. Jetzt in einem Parlament, von dem du eben gesagt hast, dass es gar kein richtiges Parlament ist.
Ja, dass die europäischen Parlamentarier sind aber die einzigen und die, sagen wir mal so, die am stärksten dafür kämpfen, dass es eins wird. Oh. Die haben selbst so ein bisschen, weißt du, so, das ist dann auch so Systemkritik halb Apo-Verhalten, was die an den Tag legen. Zum Beispiel haben die zur letzten Europawahl, haben die europäischen Parteien auf Wunsch der Parlamentarier und mit durch Betreiben der Parlamentarier entschieden, die Großen, also CDU hat es gemacht, SPD hat es gemacht, also die europäischen Sozialdemokraten, die europäischen Konservativen, die Grünen und bei den Linken, ich glaube die auch, aber das weiß ich nicht genau, die haben europäische Spitzenkandidaten gekürt. Gibt's eigentlich gar nicht. Es gibt ja keine europäische Liste, so überhaupt. Aber sie wurden gekürt. Und mit der
war das so Martin Schulz unter anderem, der
genau, für die, genau. Und Rebecca Harms, Skar Keller war Spitzenkandidatin und mit dem Bekenntnis, wir wollen eine eine europäische Entscheidung haben, keine aus den Nationalstaaten heraus geborene Personalentscheidung. Ja. So, wir wollen uns einig werden und wir machen das schon mal vor, weil es geht hier um gemeinsame Richtung politisch in den einzelnen Parteien und so. Das ist eine Initiative der Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewesen, die sie jetzt auch weiterführen. Neben dem Krüppelstatus, so schlimm das Wort ist, entschuldigt bitte, der eingeschränkten Handlungsfähigkeit des Parlaments, was Haushaltsrecht zum Beispiel angeht, oder Initiativrecht gegenüber der Kommission, ist es vom Umgang her miteinander und von den Abläufen her, ich kenne kein besseres Parlament. Die einzelnen Abgeordneten sind dort in der Lage, die extrem komplexen Themen zu bespielen. Das Zusammenspiel mit den Fraktionen ist viel stärker eins auf Augenhöhe zwischen Abgeordneten und Fraktionen. Die Kultur des Diskurses im Europäischen Parlament, trotz der Komplexität, kann ich mir im Abgeordnetenhaus nicht vorstellen. Kultur der Zusammenarbeit fraktionsübergreifend auf diese Art und Weise kann ich mir auch im Deutschen Bundestag überhaupt nicht vorstellen. Gibt es da auch nicht. Ja? Themenspezifisch, es gibt halt keine wirklichen starken Koalitionen im Europäischen Parlament. Und die Grundsatzfragen, ja. Aber wenn es dann irgendwie, wir haben das gerade beim Digital Single Market und der Verordnung zum Urheberrecht, da bilden sich auch ganz andere Koalitionen plötzlich drauf, wenn es um konkrete Dinge geht, was an den Abgeordneten liegt, wie die dafür kämpfen. Die können sich dann aber auch wirklich einzeln durchsetzen durch den Berichterstatterstatus, den sie da haben, der unabhängig von den Fraktionen ist. Die Fraktionen müssen zwar irgendwie erstmal zustimmen, aber die Berichterstatter werden ja im Prinzip verteilt, so ähnlich wie ich den Untersuchungsausschussvorsitzenden bekommen habe, nach einem Muster. Und das heißt halt, dass auch Hinterbänklerin XY, wenn sie die Fachpolitikerin für der Fraktion ist, die dafür die Berichterstatter bekommen hat in den Ausschüssen, europäische Gesetzgebung maßgeblich verändern kann und selbst dafür auch verantwortlich ist. So. Und das ist eine tolle Art und Weise, Parlament zu machen.
Funktioniert es vielleicht nur deshalb so gut, weil das Parlament eingeschränkt handlungsfähig ist?
Das muss man sich angucken. Das ist auf jeden Fall eine Kultur. Es kommt ja auch mal darauf an, welche Geschichte hat ein Parlament.
Ja.
Wie ist es entstanden? Vielleicht ist es sehr gut, wenn wir denn weiterkommen, wenn wir das Europäische Parlament weiterentwickeln können und die Europäische Union tatsächlich, also wenn wir die Chance haben, es weiterzuentwickeln, dass das Parlament erstmal so zustande gekommen ist, wie es zustande gekommen ist. Weil Kultur, Folklore und historisch gewachsen ist, das wissen wir alle, hält sich ja dann doch
recht lange her.
Ja. Und in dem Fall ist das sehr schön.
Wird das Parlament jemals umfassend handlungsfähig werden? Also weil die müssen ja gegen die Kommission kämpfen. Also sie müssen sich gegen die Kommission durchsetzen. Die Kommission besteht letztendlich aus den Nationalstaaten, denen nicht unbedingt daran gelegen sein kann, dass das EU-Parlament zu mächtig wird.
Europäische demokratische Institutionen und Strukturen, eine kleine Rundreise, nicht von mir, brauchen wir mal. Also die Kommission wird immer noch vom Parlament gewählt. Da sollen zwar alle vertreten sein, aber es ist eher der Rat, der das Problem ist.
Rat besteht aus
Nationalstaaten. Und da gibt es halt das Konsensprinzip zum Beispiel, was ein Problem ist und so weiter und so fort. Wenn wir zum Beispiel an dem Konsensprinzip mal vorbeikommen, was eine Möglichkeit sein kann, mit der europäischen Krise umzugehen, die bisher noch keiner in den Mund genommen hat, soweit ich weiß, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man jetzt über diese CETA-Sache, das wäre jetzt aus den falschen politischen Gründen meiner Meinung nach, aber über diese CETA-Sache da zu einer Reform der Verträge kommt, in diese Richtung. Also nicht jeder hat ein Veto in jeder Sache, sondern wir schränken das mal ein bisschen ein und gucken, dass wir eine Mehrheitsentscheidung unter den Nationalstaaten hinbekommen. Dann ist das mit der Reform auch einfacher. Ja, dann gibt es auch in solche Richtungen Möglichkeiten. Aber das sind Fragen in die Zukunft, die im Moment angesichts von Brexit und wahrscheinlich dem Frexit, also dem französischen Ausstieg, der uns ja bei einer rechtsradikalen Regierung in Frankreich bevorstehen wird, gerade keine große Rolle spielen, leider Gottes.
Jetzt hast du noch kein Mandat. Was wirst du tun bis dahin?
Im Zweifel eine Gärtnerlehre.
Warum ausgerechnet Gärtner?
Weil es schön ist. Ich mag Pflanzen. Ich kann gut mit Pflanzen. Pflanzen mögen mich. Und die labern nicht dazwischen.
Dann bist du aber 3 Jahre weg vom Fenster.
Drei, ja, Aber so eine Gärtnerlehre kann man auch nebenbei noch machen. Das geht schon.
Das bildest du dir ein, weil du im Halbtagsparlament gearbeitet hast.
Nee, das bilde ich mir ein, weil ich schon auf dem Bau gearbeitet habe und schon für Gärtner. So. Aber nee, also ich weiß nicht. Ich würde gerne weiter Politik machen, aber es steht alles noch nicht fest und irgendwas findet sich schon und ich kann mich auch sehr mit einem bescheidenen Broterwerb anfreunden, wenn ich dabei ein paar Freiheiten habe, weiter mich irgendwie ehrenamtlich zu engagieren zum Beispiel.
Das heißt, politisch. Die Frage, ob du dich auch politisch außerhalb von Parteistrukturen engagieren würdest, wenn Parteistrukturen dir das nicht bieten, lautet ja.
Natürlich, natürlich. Politik gibt's auch in der WG. Ja, Politik ist in der Familie ein Thema. Und dann kann man da nicht immer mit den gleichen Methoden und rhetorischen Feinheiten reingehen, wie ich das gewohnt bin in meinem Arbeitsumfeld, aber darauf kommt's halt am Ende nicht an. Das ist alles politisch. Wir leben, wie gesagt, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Und das bedeutet, dass sich in jeder kleinsten Einheit davon auch jemand finden muss, der das Politische wichtig findet. Meistens sind es mehrere. Weil es ist halt alles eine politische Frage. Ja, die Frage, jetzt nicht unbedingt die Frage, wann in einer WG mal sauber gemacht wird, aber wie man zum Beispiel dazu kommt, dass sauber gemacht wird, wenn alle zu faul sind. Inwiefern man Anreize, Sanktionen oder Regelungen schafft, ist eine hochpolitische Frage. Und das ist bei der Kindererziehung genauso wie im WG-Leben.
Martin Delius, vielen Dank.
Wer redet, ist nicht tot.